Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren, begrüße euch sehr herzlich zu einer wieder mal besonderen Ausgabe, weil wir sehr viel Input von euch bekommen haben. Letzte Woche haben wir euch hier erzählt, dass wir mal eine Ausgabe machen wollen mit den 10 größten Formel 1 Fahrern. Und einige haben das sehr wörtlich genommen, die uns Fahrerlisten per Mail geschickt haben. Die haben einfach die Fahrer nach Größe sortiert. Ist, finde ich, ein gut gelungener Gag. Bei einigen aber nicht, weil da haben sie die KI befragt. Und da wurden doch einige Fahrer vergessen. Aber was war der Hintergrund? Vielleicht holen wir erstmal Dennis dazu. Dennis Lewandowski, der ist natürlich auch heute mit dabei. Hallo Dennis.
Hallo Kevin und hallo da draußen. Und ich finde es traurig, dass man Yuki Tsunoda so einfach aus der Liste der größten Fahrer drängt, indem man sie nach Körpergröße sortiert hat. Schweinerei sondergleichen.
Ja, Yuki ist in keiner Liste dabei gewesen, das kann ich sagen. Wie definiert man die größten Formel-1-Fahrer aller Zeiten? Das ist ja erstmal so die Kernfrage, die dahinter steht. Und wir haben die ja mal wieder bewusst sehr offen gelassen. Wie schon bei unserem letzten Fahrer-Ranking, was wir gemacht haben, wo jedem überlassen worden ist, obwohl wir eigentlich natürlich sagten, beim Fahrer-Ranking, es sollte schon so, wenn alle das gleiche Material haben, wer wäre dann der beste Fahrer. Und jetzt ist es halt die 10 größten Formel-1-Fahrer. Und das ist was sehr, sehr Subjektives, glaube ich, Dennis. Ne? Weil man kann es, glaube ich, durchanalysieren. Das haben einige von euch echt gemacht. Die haben viel Text dazu geschrieben. Vielen lieben Dank, dass ihr euch die ganze Mühe gemacht habt, die E-Mails zu verfassen, zu den einzelnen Fahrern wirklich lange Texte zu schreiben. Ich weiß das unglaublich zu schätzen. Habe auch gemerkt, wie viel Arbeit ihr euch damit gemacht habt, weil Leute wirklich auch teilweise Saisons nachgegangen sind nochmal, statistisch nachgegangen sind und so eine Aufstellung gemacht haben, was ich extrem respektiere, weil ich das super, super cool finde. Ne, Dennis, man kann das wirklich so rein sportlich sehen, aber man kann das natürlich auch super emotional sehen, denn das ist die Formel 1 ja am Ende auch ein Sport der Emotionen.
Ganz genau, also ähnlich habe ich es auch bei meiner Liste gemacht und es ist natürlich subjektiv einerseits, weil ja auch irgendwo, zumindest bei mir, weil ich mich eben da nicht auf Statistik oder so eingeschossen habe, Fahrer fehlen, die einfach lange vor meiner Zeit aktiv waren, die ich zu denen ich halt von deren, ich sag mal, von deren Erfolgen und von deren Größe im Sport ich natürlich weiß, aber wo ich keine emotionale Bindung irgendwie zu aufbauen konnte. Bei mir hat die Formel 1, auch wenn ich 1992 erst geboren bin, irgendwie 1985 gestartet, weil, das hatte ich ja schon mal erzählt, das war diese VHS, die bei uns zu Hause rumlag, die ich rauf und runter geguckt habe, Season Review 85 und dann darauf folgende im Nachgang und das ist so die Zeit, in der ich mich bewege, 1985 bis heute und dann natürlich auch mit Emotionen verbunden. Da sind Leute bei, die haben fantastische Überholmanöver gebracht in ihrer Karriere. Die waren als Person vielleicht mir sehr nahe. Teils habe ich auch jemanden drauf, der natürlich von der persönlichen Art sehr streitbar ist, aber als Rennfahrer sehr erfolgreich war. Und das war dann so meine Herangehensweise. Was hat mich in meiner Fanzeit oder welche 10 Fahrer haben mich am meisten geprägt, beeindruckt oder irgendwie getroffen, also sei es emotional, sei es eben mit speziellen Rennen oder Jahren, Weltmeisterschaften und das war so meine Herangehensweise. Ich finde es sehr schön, dass die Leute sich das da wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, sich echt die Zeit genommen haben, weil das ist, finde ich, eine super spannende Sache und da gibt's auch kein richtig und falsch. Also ich hoffe, dass da hinterher keiner über irgendjemanden, der urteilt und sagt, wie kann das denn sein, weil es ist nun mal so, für den einen bedeutet der eine Rennfahrer viel mehr. Michael Schumacher ist da zum Beispiel jemand, der für viele einfach unendlich viel bedeutet hat. Und es gibt nun mal Fahrer, die bei anderen nicht so auf, also wenn wir jetzt mal in Deutschland bleiben, Nico Rosberg, der nie wirklich so geschafft hat, die deutschen Fanmassen anzuziehen. Da gehe ich jetzt mal von aus, dass er natürlich weniger in diesen Listen auftaucht als Michael Schumacher. Trotzdem haben beide ihren Verdienst geleistet und jeder, der es dann aber vielleicht trotzdem sehr emotional mit Nico gehalten hat in den Jahren, für den ist das natürlich dann nochmal anders. Also ich glaube, am Ende des Tages ist es spannend, einfach mal zu wissen, was denken die Leute draußen, was denken wir vielleicht. Aber man sollte eben auch immer im Hinterkopf behalten, es ist eine sehr eigene Sache und da gibt es einfach kein richtig oder falsch.
Das finde ich sehr schön zusammengefasst. Das soll auch einfach nur auch eine Ausgabe sein, wo man so ein bisschen in Erinnerungen schwelgt, wo man sich auch selber mal so ein bisschen abklopft. Aber da ging es nicht darum, jetzt auch irgendeinen Fahrer besonders zu pushen oder eben nicht, sondern wie du schon sagst, es ist was sehr Eigenes, was man fühlt und was man auch wiedergibt. Und das haben wir noch in den Listen gemerkt. Es haben einige Listen geschickt, wo sie wirklich sehr dezidiert auch über mehrere Generationen gegangen sind. Was ich sehr toll fand, war, dass wir sehr viele Einsendungen hatten von Fans, die, sage ich mal, auch in den 80ern angefangen haben, Formel 1 zu gucken und sogar davor. Also auch da so einen schönen Blick zu bekommen von Leuten, die auch viele Fahrer gesehen haben. Bei mir fing das ja, ich sag mal, wo ich so wirklich bewusst verstanden habe, was Formel 1 ist, ich würde mal sagen 1997 an. Das ist so der Moment, wo ich sagen kann, okay, da gibt es Rennen, da gibt es Sachen, die passiert sind, die habe ich jetzt noch im Kopf. Davor ist das immer so ein bisschen schemenhaft. Erinnere ich mich noch daran, wie ich damals in Belgien, ich bin ja kurz hinter der Grenze geboren, in St. Vith, hinter Eupen, Richtung Spa-Francorchamps und da haben wir damals in Belgien gewohnt. Und ich weiß gar nicht mal, ich habe nämlich mal in Belgien gewohnt, ich habe in Holland gewohnt und dann in Deutschland gewohnt. Und ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo das war, ob das in Belgien war oder in Holland dann schon war. Ein weißer Flocati-Teppich. Also wirklich also typisch 90er Jahre, ja, auch wir hatten so einen Teppich und dann auch wirklich diesen Fliesentisch und sowas mit Holzrahmen und so, wie ihr das alles gekannt habt und die Holzschränke, also obwohl wir da, meine Mutter kommt ja aus Bosnien, Papa ist Belgier, also trotzdem irgendwie so diesen westeuropäischen Schick in der Wohnung drin hat, aber dieser weiße Flocati-Teppich, da habe ich immer gelegen und Formel 1 geguckt mit Papa und damals Papas anderem Sohn. Und ich kann mich aber nicht so wirklich dran erinnern. Ich weiß halt nur, dass ich auch damals schon relativ häufig dann dabei eingepennt bin, weil mich das immer sehr beruhigt hat. Aber dann bin ich wach geworden, wenn irgendwas gewesen ist. Also ich nehme mal irgendwas an mit Michael Schumacher oder sowas, weil Papa natürlich riesiger Michael Schumacher-Fan ist. Und so ab 97 fing es dann bei mir so an, dass ich wusste, was passiert und dass ich mich auch an Sachen erinnern kann, wie zum Beispiel der Panis-Unfall 97 in Kanada. Da weiß ich auch noch ganz genau, wo ich war. Da waren wir im Urlaub auf Korsika und waren gerade essen. Da lief aber Formel 1 im Fernsehen, in dem Restaurant, wo wir saßen. Und da war dann halt gerade das Rennen in Kanada, wo dann der Unfall von Panis war und verschiedene andere Sachen. Und deswegen werdet ihr später bei mir hören, ich habe mal versucht, zwei Listen zu machen tatsächlich. Eine, wo ich versuche, so die größten, wenn man so will, auch über eine Ära hinweg zu machen. Da werde ich aber nicht so viel drüber reden. Die würde ich einfach nur nachher mal vortragen. Und dann gibt es eine wirklich sehr emotionale Liste von mir, wo ich dann sage, das sind dann auch meine 10 größten Formel-1-Fahrer. Und genauso kann es halt sein. Man kann auch mehrere Listen haben. Und deswegen ist es spannend, wo wir dann rauskommen werden. Am Ende nochmal vielen Dank für alle eure Einsendungen. Ich habe auch schon Input bekommen, was wir noch für Listen machen sollen in den nächsten Monaten. Und genau sowas finde ich geil, weil man merkt bei euch, da habt ihr Bock drauf. Das ist was, das macht euch auch Spaß, euch darüber Gedanken zu machen. Und die Sommerpause wird ja auch wieder lang. Also können wir da sicherlich auch nochmal die ein oder andere Ausgabe mit so einer Liste machen. Aber kommen wir jetzt mal zu eurer Top-10-Liste, die ihr uns geschickt habt, Dennis. Und wir beginnen mit Platz Nummer 10 von unseren Hörerinnen und Hörern. Das ist Jim Clark. Jim Clark, zweimal Formel-1-Weltmeister geworden, also 63 und 65, 72 Mal gestartet, von 60 bis 68, alle Rennen für Lotus. Und der tragische Tod natürlich von ihm, 68 am Hockenheimring. Da steht ja auch immer noch das Denkmal für ihn. Jim Clark, eine absolute Legende im Sport. Ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Und ich finde das schön, dass Jim Clark, auch wenn das Ende von ihm so dramatisch war, auch seinen Respekt bekommt bei den Fans da draußen. Sowohl auch am Hockenheimring gehen ja auch immer viele noch zu seinem Denkmal. Es gibt ja auch das Jim Clark Historical oder Jim Clark Memorial Wochenende immer am Hockenheimring. Und ich finde, der 10. Platz, wenn man sich die Liste anguckt und sieht, wie aus welchen Generationen jetzt auch Fahrer in dieser Top 10 sind. Von den 60er Jahren Jim Clark dabei zu haben, finde ich richtig cool.
Das freut mich auch riesig, muss ich sagen, denn ich muss zugeben, er ist in meiner Liste tatsächlich nicht drin, weil es jetzt einfach, wie ich ja vorhin erklärt habe, meine sehr emotional geschrieben ist, aber dieser Respekt der Fahrer, die, wo es ja auch schwer ist, die in die heutige Zeit zu setzen, die irgendwie als ein Gradmesser dazu zu haben, weil die Rennen eben so gut wie nicht einsehbar sind. Das sind Rennen, die oft gar nicht so gezeigt wurden. Jim Clark beispielsweise ist ja auch gar nicht beim Formel-1-Rennen gestorben, sondern bei einem Formel-2-Grand Prix. Damals war das noch so, dass die Formel-1-Fahrer nebenher auch Formel 2 gefahren sind. Und dass aber trotzdem die Leute diese Historie, und ich finde, das ist ein sehr schöner Misch, zwar diesen Blick für die Historie, aber auch den Blick in die Moderne zu haben. Und das zeigt mir, dass das da bei vielen auch genau richtig ist. Was schön ist, dass man zwar in der Moderne lebt und sich an die moderne Formel 1 gewöhnt, aber den Blick nach hinten nicht vergisst. Das sind die Urväter dieses Sports, die damals, und das muss man so sagen, ihr Leben riskiert haben für den Sport. Denn damals war Formel 1 noch bei weitem nicht so sicher wie heute. Und das ist, glaube ich, ein guter Punkt, dass solche Menschen, die für diesen Sport ihr Leben leider geben mussten, aber nicht vergessen werden. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, du hast es gerade angesprochen, dieses Jim Clark Festival am Hockenheimring ist wirklich ein Besuch wert, mit vielen historischen Autos aus der ganz alten Zeit, aber auch aus der neueren Zeit, die dort fahren und die dort echt schöne Action bieten. Man kann dort ins Fahrerlager, und auch da habe ich dieses Denkmal besucht, eines der größten Fahrer der Geschichte, Jim Clark. Und von daher von meiner Seite aus wirklich echte Freude, dass die Leute ihm da gedenken und ihn in diese Liste gewählt haben.
Auf Platz 9, das ist dann, glaube ich, auch einer, der bei dir ganz weit oben stehen wird, ist Fernando Alonso. Fernando Alonso, auch zweifacher Weltmeister in der Formel 1 2005 und 2006 für Renault. Einer, der es dann aber danach nicht mehr geschafft hat, Weltmeister zu werden, obwohl er einige Male angerannt ist und es fast geschafft hat. Aber es ist ihm nicht vergönnt gewesen, nochmal einen weiteren Titel zu feiern. Ein sehr streitbarer Charakter, muss man sagen. Nicht jeder mag ihn, aber er war in einer Phase, wo die Formel 1 so ein bisschen eingelullt war durch Ferrari und Michael Schumacher, eine absolute Augenweide. Imola damals gegen Michael, dieses Duell, was über das ganze Rennen eigentlich ging, wo es auch heiß herging zwischen den beiden am Mikrofon. Man hatte das Gefühl, anders als es bei Schumacher und Häkkinen der Fall war, war der Respekt da voreinander nicht allzu groß, weil Alonso wirklich so als Lautsprecher auch reinkam, und das hat vielen auch imponiert. Ich weiß, damals konnte mein Vater Fernando Alonso gar nicht leiden, weil er eben Michael Schumacher gefährlich wurde, und mittlerweile ist Alonso vielleicht einer der wenigen, mit dem man noch was anfangen kann. Also da merkst du natürlich auch, aus welcher Generation Alonso dann schon dabei ist. Eine herausragende Karriere, nicht nur in der Formel 1 erfolgreich gewesen, sondern auch in der WEC erfolgreich gewesen, ist beim Indy 500 gestartet. Die Triple Crown blieb ihm bislang auch verwehrt, aber ist einer, dem man auch, Dennis, immer zutraut, wenn er ein Auto unterm Hintern hat, mit dem er was erreichen kann, dann schafft er das auch.
Ja, Fernando Alonso ist, glaube ich, fahrerisch über jeden Zweifel erhaben. Das hat er, glaube ich, auch ganz speziell gezeigt, als er eben in Le Mans angetreten ist, als er Daytona gewonnen hat mit der IMSA, was ich sogar persönlich noch ein bisschen höher anrechne, weil da haben wir auch vor kurzem, da war David ja bei uns, gesagt, ja, dieser Le Mans-Sieg, der war jetzt von der Konkurrenz her nicht so stark besetzt, aber er hat sich eben durchgesetzt, er hat da auch super gefahren, er hat sich viel ausprobiert, was auf der einen Seite für mich sehr bewundernswert war, da er eben in verschiedensten Autos, sei es eben damals in der LMP1, sei es in der IMSA mit den damaligen Daytona Hypercars, sei es eben mit Rallye-Autos an den Start gegangen ist, in der IndyCar eben beim Indy 500. Auf der anderen Seite war eigentlich auch bei ihm immer klar, dass er das macht, weil er eben gerade in der Formel 1 chancenlos war. Er hat sich dann teamtechnisch sehr oft verzockt, hat ja auch selber mit seinem streitbaren Charakter dafür gesorgt, dass er vielleicht auch nicht mehr überall auf den Zetteln ganz oben stand. Ich glaube, der Transfer eines Fernando Alonsos, da musst du auf Streit vorbereitet sein. Oder wie Lawrence Stroll es aktuell macht, ihm so viel Geld in den Rachen stopfen, dass er mit dem Schlucken nicht hinterherkommt und eben keine bösen Wörter da aussprechen kann. Ich glaube, einer der streitbarsten Charaktere in der Formel-1-Geschichte, einer der größten Was-wäre-wenn-Geschichten, denn ich glaube, allein vom Talent her hätte Fernando Alonso viele Weltmeisterschaften einfahren können, würde da sicher auch eben dann mit den Leuten Vettel, Verstappen oder vielleicht sogar bei Hamilton Schumacher anklopfen können. Aber es war ihm aus mehreren Faktoren eben nicht vergönnt, teilweise wirklich sehr bitter, teilweise eben durch seine Art und Weise auch. Da denke ich zum Beispiel an einen potenziellen McLaren-Titel 2007. Und von daher, ja, für mich, das muss ich immer wieder sagen, für mich mein Kindheitsidol in der Formel 1, das deswegen verzeihe ich ihm so manche Unpässlichkeit und so manche Art und Weise. Ich kann aber voll verstehen auch, dass viele enorm sich an ihm reiben. Also das ist bei mir einfach so die Jugendliebe, vielleicht auch das letzte Idol meines Erwachsenenlebens. Das schläft dann ja so ein bisschen ein und deswegen klammere ich mich vielleicht auch so an ihn. Er ist der letzte Rest meiner Kindheit und von daher kann ich nur sagen, Fernando, I love you und schön, dass er es auch bei den Leuten draußen in die Liste geschafft hat. Zwar nicht da, wo ich ihn habe, aber.
Hätte er sagen können, my heart beats faster for you.
Hm? My heart beats, you can put a rocket ship in my heart and it will come to you.
Diego Maradona ist tot. Aber nicht sein Tod wird zum Rätsel, sondern die Entscheidung kurz davor.
Wer auch immer Ihnen als Richtern weismachen will, man hätte Diegos Zustand nicht kommen sehen, der lügt Ihnen glatt ins Gesicht.
Warum liegt ein schwerkranker Hochrisikopatient wenige Tage nach einer Gehirnoperation nicht in einer Klinik, sondern in einem Privathaus, ohne medizinische Überwachung?
Er hätte Intensivmedizin gebraucht, ständige Überwachung. Ich bin mir sicher, die haben nicht mal seinen Blutdruck gemessen.
War das nur Fahrlässigkeit oder ein System, das Diego Maradona bis zuletzt brauchte, aber das ihn nicht mehr schützen konnte oder wollte? Tatort Sport. Diego Maradona, die Entscheidung, die ihn das Leben kostete. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Platz 8. Sebastian Vettel. Und ich glaube, Sebastian Vettel ist eine sehr emotionale Wahl für viele, weil nach Michael Schumacher Sebastian Vettel der erste deutsche Fahrer war, der so wirklich wieder in das Herz der Deutschen reingefahren ist, wenn man so will. Bei Red Bull Racing, also legendär ja, auf jeden Fall mal Monza 2008, als er im Toro Rosso damals im Regen von Monza seinen ersten Formel-1-Sieg feiert, nachdem er davor auch die Pole-Position eingefahren hat. Ein ikonisches Wochenende für eine dann ikonische Karriere, die aber auch, finde ich, an der einen oder anderen Stelle unvollendet ist. Muss man einfach so sagen. Ja, er hat 4 Weltmeistertitel mit Red Bull Racing gewinnen können und das ist aller Ehren wert. Aber sein Wechsel zu Ferrari, das war ja das große Ziel, auch in die Fußstapfen von seinem Idol Michael Schumacher zu treten und im Ferrari Weltmeister zu werden, was ihm nie gelungen ist. In einer Phase, wo Ferrari ein Stück weit verloren wirkte, wo Ferrari ein Stück weit kopflos wirkte, war er immer so auch die große Hoffnung der Tifosi in Italien, weil er genau mit dieser Werbe an Ferrari rangegangen ist. Er hat Italienisch gelernt, auch damals ja schon bei Toro Rosso war das ja so, weil das Fabrikgelände ja in Faenza in Italien ist. Er hat Ferrari immer geliebt, er hat das auch immer gezeigt nach außen hin, aber Weltmeister wurde er nie und dann noch später der Wechsel zu Aston Martin zu einem Zeitpunkt, als die grüne Gurke sich immer mehr gezeigt hat und Sebastian Vettel da auch nicht mehr wirklich rankommen konnte an alte Erfolge. Und bei vielen Formel-1-Fans ist Vettel ja mittlerweile eh unten durch, auch bei den Hardlinern, weil sein Engagement für den Umweltschutz als nicht ehrlich wahrgenommen wird. Ich habe Sebastian Vettel begleiten dürfen. SOS Ostsee war die Kampagne damals. Und da kann ich euch sagen, aus nächster Nähe, der Mann meint das ernst und ich habe da größten Respekt vor. Aber wenn man sieht auch, wer in der Liste noch vor ihm kommt, ist Sebastian Vettel auf Platz 8 bei den 10 größten Formel-1-Fahrern schon richtig hoch dabei. Denn es gibt auch einige, die hatten Vettel nicht in ihrer Liste. Das muss ich auch dazu sagen. Aber eben die meisten dann doch so auf den Plätzen 5 bis 9, also eher so in der zweiten Hälfte der Tabelle, kann man sagen, in der Riege, in der er sich in diesen Top 10 bewegt, glaube ich, eine tolle Karriere, die Sebastian Vettel hingelegt hat. Und dass ihn so viele in die Top 10 gewählt haben, spricht für sich.
Ja, also rein sportlich einer der besten Fahrer der ab 2000er Generation mit 4 Weltmeistertiteln. Der ist irgendwie, wie du schon sagst, immer unvollendet geblieben. Hat sich auch, glaube ich, auch was diese Rangliste angeht, vielleicht in der Darstellung am Ende natürlich auch viel kaputt gemacht, indem er eben, was heißt kaputt gemacht, aber hat die Karriere eben, dieses Antlitz von Sebastian Vettel doch einen enormen Knick bekommen, als eben ein Charles Leclerc damals nach Ferrari kam und dann später bei Aston Martin, wo wir heute wissen, die grüne Gurke, die ist nicht verschwunden, die gibt's immer noch. Und ich glaube, das wiegt ihm natürlich nach, zumal er eben auch, das muss man, glaube ich, ehrlich sagen, in der neuen Fahrzeuggeneration schon damals, ab 2014, seine Probleme hatte. es gab damals eben diese vielen Dreher zum Beispiel, die halt immer irgendwie einem das Gefühl gegeben haben, der Sebastian kommt mit dieser Generation Autos nicht zurecht. Er ist eben von Lewis Hamilton dann natürlich immer besiegt worden in dieser Zeit, was natürlich auch durch den Mercedes mitgemacht war, aber auch durch die Klasse von Lewis Hamilton und durch vielleicht die kleinen Problemchen von Sebastian Vettel. Mich persönlich hat er nicht wirklich gestreift, muss ich ehrlich sagen. Das hat aber auch wirklich einerseits die Gründe, dass er eben gegen mein Idol Alonso angetreten ist und dass er in den Jahren Weltmeister wurde, in den einzigen Jahren in meinem Leben, wo ich nicht jedes Rennen der Formel 1 geguckt habe, weil ich da eben gerade meine Ausbildung abgeschlossen hatte und dann auch an den Wochenenden dabei war, mein Gesellengehalt zu verjubeln und oft einfach sonntags nicht zu Hause war für die Formel 1 Rennen. Genau in diese kurze Zeit fielen auch seine Titel, weshalb mich diese Vettel-Mania damals nicht so gepackt hat. Aber ich glaube, man muss sagen, jemand, der immer zu seiner Meinung steht, was mich sehr beeindruckt. Klar, sein Engagement im Thema Umwelt passt natürlich rein objektiv gesehen nicht wirklich zu Formel 1, aber ich habe auch genau das Gefühl, und du hast es ja auch gerade wiedergegeben und du hast ihn ja auch begleiten dürfen, dass er das aus purem Herzen macht, dass ihm das wirklich ein Anliegen ist. Und ich glaube, das ist immer eine Sache. Es gibt einen tollen Spruch, den ich letztens gehört habe. Man muss nicht immer der Meinung eines anderen sein, aber man muss verstehen, warum er sie hat. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den man bei Sebastian Vettel auch so ein bisschen ansetzen muss. Man muss nicht sagen, okay, ich finde das jetzt, dass er jahrelang, ich überspitze es jetzt mal, die Umwelt verpestet hat mit seinem Formel-1-Auto und jetzt auf den Wundertäter macht. Klar, das sehen viele so, aber Leute, dieser Mann macht das aus Herzen, der macht das entgegen aller Widerstände. Man darf nicht vergessen, er war Aramco gesponsert mit Aston Martin, als er viel, viel auf solche Themen hingewiesen hat. Er hat Aktionen gemacht und ich glaube, dazu braucht es einen starken Charakter, dazu braucht es echte Beziehung zu dem Thema und das hat Sebastian Vettel. Und das hat mich sehr beeindruckt und zum Abschluss meines Monologs, was mich aber am meisten beeindruckt hat an Sebastian Vettel. Und da ist er viele Jahre später hat er sich noch einen Platz in meinem Herzen gesichert, als Formel-1-Fan, dass Sebastian Vettel tatsächlich jeden Formel-1-Weltmeister chronologisch aufsortieren kann. Und das zeigt, Leute, das hört sich jetzt gerade doof an, aber das zeigt, dass dieser Mann diesen Sport unendlich liebt und in seinem Herzen trägt. Und das hat ihn mir persönlich so nahe gebracht, wie er es in all den Jahren nicht geschafft hat auf der Rennstrecke, weil er einfach mir gezeigt hat, er ist eigentlich ein Junge wie du und ich. Außer, dass er schnell Auto fahren kann. Das kann
das können wir auch, aber nicht so gut.
Aber nicht so gut, genau. Und das hat mich beeindruckt. Von daher finde ich Sebastian Vettel vollkommen zu Recht auf jeden Fall einer der, die in der Formel 1 maßgeblich die Geschichte geprägt haben.
Tja, Platz 7. Einer, der die Formel 1 mit Sicherheit auch geliebt hat, aber der sich von der Formel 1 manchmal nicht geliebt gefühlt hat und trotzdem viermal Formel 1 Weltmeister wurde. Die Sprache ist von Alain Prost. Weltmeister 85, 86, 89 und dann 1993 nochmal. Wenn wir über streitbare Charaktere sprechen, dann sprechen wir auch über Prost. Prost, der als Professor bekannt war, mit einer sehr berechnenden Art und Weise ein Formel-1-Auto zu bewegen. Vielleicht nicht immer der allerschnellste, aber einer der intelligentesten Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Aber charakterlich nicht immer ganz, sagen wir mal andersrum gesagt, charakterlich nicht bei allen hoch angesehen. Ja? Und trotzdem, wenn man über die Formel-1-Geschichte spricht, insbesondere die der 80er, dann sprichst du eben auch über Alain Prost. Sein Talent ist über alle Zweifel erhaben. Später hat er es nochmal versucht, als Rennleiter, als Rennstallinhaber selber zu schaffen, das French Superteam irgendwie aus dem Boden zu stampfen. Kanada 97, habe ich ja gesagt. Olivier Pan ist der Unfall damals in Prost, ja, in dem Auto des Teams von Alain Prost. Das hat nicht geklappt für ihn. Er musste dann irgendwann dieses Unternehmen abgeben. Und ist jetzt auf Platz 7 vor Sebastian Vettel, aber ich kann es schon mal vorwegnehmen, hinter Niki Lauda. Also den habt ihr auch höher eingestuft und hinter vielen, die noch kommen. Aber auch hier muss man sagen, diese illustre Runde der Top 10 unserer Hörerinnen und Hörer und Alain Prost vor Sebastian Vettel, zeigt die Wertschätzung für Alain Prost, weil man könnte ja meinen, der deutsche Fahrer wird da irgendwie bevorzugt, nur weil Sebastian Vettel ist und sie haben beide 4 Weltmeistertitel. Dem ist aber nicht so, denn echte Motorsportfans erkennen natürlich an, was ein Alain Prost für die Formel 1 geleistet hat.
Alain Prost, einer der größten Fahrer der Geschichte. Sicher konnte er bei Leuten diese Emotionen nicht so sehr wecken, weil er eben dieser kalkulierte, nach außen hin kühle Professor war, der gesagt hat, ich fahre lieber 3 zweite Plätze ein als einen ersten Platz. Was im Nachhinein hat er dafür recht bekommen. Er hat 4 die Weltmeisterschaft gewonnen. Er hatte natürlich auch, was seine Darstellung bei Fans angeht, das Pech, dass er eben auf Ayrton Senna getroffen ist und die ganze Geschichte sehr lange auch sehr emotional war und wirklich von krassen, also man, für diejenigen, die vielleicht neuer dabei sind und das gar nicht so kennen, also wenn wir jetzt uns mal heute vorstellen, dass sich zwei Fahrer sich in 2 Rennen, in 2 Jahren im Kampf um den WM gegenseitig mehr oder weniger abschießen, also es war ja 1989 hat Alain Prost ja Senna in die Schikane geblockt. Daraufhin wurde Ayrton Senna wegen des falschen Rückkehrs auf die Strecke vom französischen Landsmann und guten Bekannten von Alain Prost, Jean-Marie Balestre, ja nachträglich disqualifiziert und dadurch wurde Prost Weltmeister. Und ein Jahr später hat Ayrton Senna ihn in Kurve 1 in Suzuka einfach abgeschossen. Einfach abgeschossen. Und wenn wir uns das heute vorstellen, in Zeiten von Social Media, von Marshall, Stewarts und was würde das für eine Welle geben? Und aber beide in ihrem Antlitz, und ich komme jetzt auf Alain Prost zurück, haben das überstanden. Alain Prost ist 1993 nochmal mit Abstand Weltmeister geworden. Natürlich auch in einem Auto, was damals auch mit Abstand vom ganzen Feld weg war, der Williams. Ich habe ihn ja hinter mir hier noch stehen. Das ist jetzt die Menzel-Variante von 92. Aber mit diesem Auto hat Alain Prost dann seinen letzten WM-Titel eingefahren, 1993, als er nochmal zurückkam nach einem Jahr Pause. Und ja, die Rennstallgeschichte, die ist natürlich doch, man kann sagen, in die Hose gegangen. Finanziell als auch sportlich lief das Ganze nicht an. Aber er hat hinterher, ich glaube, er hat gezeigt, dass er mit den Größten aller Zeiten damals mithalten konnte. Man darf ja nicht vergessen, Leute wie Niki Lauda, Senna, Piquet, das waren seine Gegner. Auch Michael Schumacher 1993 schon, da war Michael ja auch schon bei Benetton. Also er hat viele Große der Geschichte geschlagen. Was ich bis heute, ich habe mit großer Freude sein Buch gelesen und ich bin auch großer Bewunderer von Alain Prost. Was ich bis heute schade finde, dass ihm 83 dieser Titel mit Renault als erster Turbo-Weltmeister verwehrt geblieben ist und er dann ja auch sang- und klanglos von Renault mehr oder weniger vor die Tür gesetzt wurde und erst dadurch nach McLaren kam. Und was er auch vielleicht wenige nicht wissen, oder zumindest die neu dabei sind, die knappste WM-Entscheidung, Alain Prost und Niki Lauda 1984, da verlor Alain Prost mit einem halben Punkt. Und das heißt, wir könnten ja auch über 6 WM-Titel schnell reden. Und das zeigt, glaube ich, wie groß Alain Prost eigentlich ist und dass man ihn einfach nicht vergessen darf in der Liste. Und ich kann jedem nur empfehlen, lest euch sein Buch durch. Es ist sehr schön gemacht und eine Legende des Sports.
Trotzdem muss es erstmal schaffen, 2 von Renault sang- und klanglos vor die Tür gesetzt zu werden, ne?
Ja, wobei die ja sonst an allem festhalten.
Ja, richtig. Als Berater
kommt auch Andrea Tore nochmal wieder zurück.
Ja, krass. Dann kommen wir zu Niki Lauda. Der ist nämlich 6. bei euch in der Liste. 84, legendärer Stallkampf gegen Alain Prost im McLaren ist auch vor allem nach dem, was Niki Lauda in seiner Karriere alles erlebt hat, das krasseste überhaupt. Ja, 76 am Nürburgring wäre er fast im Auto verbrannt. Wurde Weltmeister 75, 77 und eben 84. Weltmeister auf Ferrari und McLaren. Also auch diese 2 Traditionsteams jeweils mit dem Weltmeister Niki Lauda, der unter schwersten Bedingungen überhaupt in die Formel 1 gekommen ist. Ja, der sich den Kredit nehmen musste, der hart arbeiten musste, um überhaupt in die Formel 1 zu kommen. Das ist ja auch alles dokumentiert in verschiedenen Filmen zum Beispiel auch, aber auch in Büchern. Eine echte lebende Kämpferlegende, kann man glaube ich auch nicht anders sagen. 76, ich habe es gesagt, der Unfall auf der Nordschleife, sich zurückgekämpft in den Motorsport, auch für Sicherheit eingestanden. Also zwei Fahrer, einer kommt noch in dieser Liste, die auch ganz maßgeblich daran mitgearbeitet haben, dass die Formel 1 ein Stück weit sicherer wurde, dass die Bedingungen ein Stück weit sicherer wurden für die anderen Fahrer im Feld, weil man es nicht mehr aushielt, jede Woche davon auszugehen, dass irgendjemand tödlich verunglücken würde. Und da war Niki Lauda Zeit seines Lebens auch immer ein großer Befürworter der Sicherheit, hat auch später nach seiner Karriere immer wieder auch mit den Fahrern Seite an Seite gekämpft für Veränderungen an den Autos. Auch 94 nach dem tödlichen Unfall von Ayrton Senna hat er auch hart mitgearbeitet, dass die Formel 1 noch ein Stück weit sicherer wurde. Ohne Niki Lauda wäre vielleicht Michael Schumacher auch gar nicht zu Ferrari gekommen 1996. Das hat man auch nicht vergessen. Ne? Er ist ja dann Ferrari immer sehr nah geblieben, war als Berater mit dabei und war eine der treibenden Kräfte, Michael Schumacher zu Ferrari zu holen 1996 und Lewis Hamilton damals zu Mercedes zu holen. 2012, glaube ich, war das, oder 13. Als man eigentlich als RTL-Experte war, wo er ja in Deutschland auch noch längere Zeit bekannt wurde, man nie so das Gefühl hatte, dass er Hamilton jetzt besonders mag, muss man ehrlicherweise sagen. Also hat man immer so den Eindruck, dass er eigentlich gar nicht so der große Fan von Lewis Hamilton ist. Aber er hat ihn dann zu Mercedes geholt und da auch eine Ära geprägt, gemeinsam mit Toto Wolff Mercedes zu einem der erfolgreichsten Powerhouses in der Formel 1 geformt. Niki Lauda auf Platz 6. Wenn ich das mit meiner Liste vergleiche an Fahrern, wie ich sie versucht habe, über die Generation einzuordnen, kommt er auch ungefähr auf dieser Stelle raus. Er ist auch nicht einer, wo man sagen würde, ist einer der größten Fahrer aller Zeiten, aber er ist einer der maßgeblichsten Fahrer aller Zeiten, Dennis, der eine Hammer-Story erzählen kann.
Eine Hammer-Story. Ja, Niki Lauda. Ich bin ja aufgewachsen mit Niki Lauda. Sei es von der Seite meines Vaters her, der mir früh, ich habe es tatsächlich noch im Original hier, dieses wunderbare Buch, Lauda, meine Story, das war tatsächlich das erste Buch, was ich in meinem Leben gelesen habe.
Ihr braucht
also abgesehen von Schulbüchern. Genau, also, ach, Entschuldigung, ja, natürlich. Also unsere YouTube-Zuschauer sehen jetzt. Niki Lauda, meine Story. Tatsächlich das erste Buch, was ich in meinem Leben gelesen habe, abgesehen von Schulbüchern. Und,
hast du Schulbücher gelesen? Seit wann lesen wir denn Schulbücher?
Ich habe so getan.
Wollte gerade sagen.
Mal reingelinst, ne, wenn ich im Bus abgeschrieben habe und meine Hausaufgaben gemacht habe. Von daher, Niki Lauda, ja, und dann natürlich als Fernsehexperte. Es war ja damals noch und diese goldene Zeit und ich würde mir so wünschen, dass vielleicht echt ein TV-Sender oder Sky, die Kollegen von Sky vielleicht irgendwann mal wirklich wieder so ein Studio anmieten und da so eine richtig coole Formel-1-Show zum Rennen machen. Das war ja auf RTL wirklich total toll, eben mit Niki Lauda, mit Florian König in diesem Studio und das war meine Kindheit und Niki Lauda ist eben als ja, sehr streitbarer Experte, das muss man, glaube ich, so sagen, aber eben auch immer ehrlicher Experte und als Experte mit großer Weitsicht. Du hast gerade Verpflichtungen wie Schumacher, die er als Berater getätigt hat und Lewis Hamilton angesprochen, hat er immer seine Klasse gezeigt. Er war unpoliert, ganz klar, zeitweise in manchen Äußerungen vielleicht auch ein Stück weit aus der Zeit gefallen, was ich ihm aber persönlich immer verziehen habe, weil ich nie an irgendwas Böses geglaubt habe, wenn er sich mal im Ton vergriffen hat und bei ihm wirklich an das Gute geglaubt habe. Und vor
auch
allem
beim Polacken damals? Auch beim Polacken? Hast du das auch gedacht?
Ich hab einen polnischen Nachnamen, aber ja, also ich hab's, wenn ich es einem geglaubt habe, dass das nicht so gemeint hat, dann Niki Lauda.
Man sagt das
ja, man sagt's.
Weiß ich jetzt nicht.
Wie gesagt, ein bisschen aus der Zeit gefallen, ganz klar, aber ich finde trotzdem, und das hat mir auch so bei der Preisverleihung damals, wo er den Laureus Award bekommen hat, eine sehr schöne emotionale Ansprache an seine Frau und was man vielleicht, du hast ja gerade die wichtigsten sportlichen Punkte aufgezählt, auch eine Sache, die zeigt eigentlich, was Niki Lauda für ein Mensch war. Als sein Flugzeug seiner Airline abgestürzt ist, hat Niki Lauda persönlich den Unfallort besucht und hat nicht aufgegeben, bis er feststellen konnte, dass dieser Fehler eben beim Flugzeughersteller lag. Hat gekämpft wie ein Löwe für die Verstorbenen, die bei diesem Unfall leider zu Tode kamen und ein Mann, der nie aufgegeben hat, ein Mann, der über alle Widerstände und das sieht man ja auch im Film Rush so ein bisschen, sein Leben ist ja auch am Ende verfilmt worden und im Buch ist es noch expliziter, der alles riskiert hat, um in die Formel 1 zu kommen, der ja auf einem Lügen- und Schuldenberg im Endeffekt diese Karriere aufgebaut hat, um es zu schaffen Und ja, ich glaube, eine der besondersten Stories der Formel 1, eine der besondersten Stories.
Das stimmt. Und da kommen wir zu Platz 5. Der zweite aktive Fahrer in dieser Top-10-Liste von euch da draußen ist Lewis Hamilton, der siebenfache Weltmeister. Auch da, wenn man natürlich Michael Schumacher als Quervergleich nimmt, und viele von euch sind einfach keine Lewis Hamilton-Fans. Sie erkennen zwar die Leistung von Lewis Hamilton ein Stück weit an, aber es gibt ja auch genug, die sagen, na, der hat sich immer ins gemachte Nest gesetzt, sei es 2007 direkt im McLaren und dann weitergehend Richtung Mercedes auch. Obwohl man sagen muss, sein Wechsel zu Mercedes 2013 war schon ein Risikospiel von ihm. Eine Situation, wo er das nicht hätte machen müssen. Natürlich, wenn man miteinander geredet hat, wusste man, dass Mercedes für 2014 mit dem Hybridmotor einen Vorteil haben würde. Aber das weißt du ja nicht. Du kommst quasi von einem Top-Team. Fairerweise muss man sagen, McLaren da schon eher auf einem Weg eher Richtung Mittelfeld, ja, 2012, zu Mercedes. Und dieses Risikospiel hat sich für ihn komplett gelohnt. Er wurde bei Mercedes 6-mal Weltmeister. Einmal hat er das ja bei McLaren geschafft. Der 8. Titel blieb ihm verwehrt, 2021 in Abu Dhabi, dieses legendäre Saisonfinale. Dann der Wechsel zu Ferrari. Auch da diese große Sehnsucht danach, vielleicht diesen Titel mit Ferrari zu holen. Vielleicht ist das der größte Motivator für ihn gewesen. Vielleicht war es auch das Geld, man weiß es nicht. Aber Lewis Hamilton ist einer dieser Fahrer, die gefühlt alles können. Und das richtig gut. Aber nichts, wo man sagt, da ist er der Allerbeste im Feld. Und das ist vielleicht aber auch eine Stärke, Dennis, muss man sagen. Wenn man das vergleicht, auch mit einem Alain Prost zum Beispiel, so unähnlich sind die sich gar nicht. Es war nie so etwas, was sie beide so komplett besser beherrscht haben als alle anderen. Aber erstens waren sie da, wenn es darauf ankam. Sie waren in Duellen sehr, sehr pfiffig, beide. Lewis Hamiltons berühmter Hamilton-Move, mit dem er ja jetzt zuletzt in Miami zweimal von Max Verstappen abgekocht wurde, was immer wieder sehr spannend ist, wenn ihm das quasi dann selber wieder fährt. Und trotzdem ist Lewis Hamilton einer dieser Fahrer, der nicht von allen so geliebt wird, wie er wahrscheinlich sich das wünschen würde, auch aufgrund seiner Leistungen. Und deswegen finde ich Platz 5 für Lewis Hamilton, wenn man das rein von den Statistiken sieht, natürlich irgendwie unverdient. Weil wenn du der erfolgreichste Formel-1-Fahrer nach den Zahlen bist, dann würdest du ja eigentlich meinen, gehörst du auch in der Liste weiter nach oben. Aber wenn man bedenkt, wer noch so kommt und wer hinter ihm ist, ist der 5. Platz vielleicht gar nicht mal so verkehrt.
Das kann ich vorweggreifen, er ist bei mir tatsächlich auch genau 5. Lewis Hamilton kam ja als absolute Brachialgewalt in die Formel 1. Ich glaube, das muss man sich immer vergegenwärtigen. Man hat heute diesen Mann, der über allen Dingen so ein bisschen schwebt, eben Rekordweltmeister ist und unendlich viele Rennen gewonnen hat und ich erinnere mich aber immer sehr gerne an seinen Anfang. 2007 als Teamkollege des großen Fernando Alonso, zweifach Weltmeister gerade, kommt aus der GP2 damals noch und ringt Fernando Alonso fast nieder. Fernando Alonso, und da war, glaube ich, jedem klar, dass das ein ganz großer wird, denn als Fernando Alonso dieses Thema sehr, sehr emotional gemacht hat, unter anderem in Ungarn, mit dieser Boxenstopp-Geschichte, da war klar, den nimmt er als ernsthaften Konkurrenten. Und was sich für eine Karriere daraus entwickelt hat, der Wahnsinn. Da kann man Lewis Hamilton nur absoluten Respekt für zollen. Ich kann verstehen, dass er nicht bei allen ankommt, möchte aber vorwegschieben, weil das Thema, wir haben 2026, Leute, und ich frage mich immer, warum das heute noch Thema sein kann, bei einem Menschen. Also ich kann nicht verstehen, dass es Idioten gibt, die aufgrund seiner Hautfarbe irgendwie ein Problem mit ihm haben. Also gut, also, wie gesagt,
ich glaube, das Ding ist bei Lewis Hamilton, manche entlarven sich damit natürlich ein bisschen auch. Ne?
Ja.
Also wir gehen davon aus, dass es keinen von euch betrifft, von unseren Hörern, weil wir sehr gute Hörerinnen und Hörer haben. Aber man liest es ja auch auf Social Media, man sieht es auf gewissen Plattformen, dass da doch dieser latente Rassismus, glaube ich, eine große Rolle spielt bei einigen, weswegen sie, ganz, ganz dumm gesagt, ne, dumme Männer, womit haben sie ein Problem? Wahrscheinlich mit anderer Hautfarbe, dass sie andere Männer gut aussehen und sie damit unzufrieden sind, mit sich selber vielleicht auch und das dann halt auslassen. Ne? Und das ist bei Lewis Hamilton, glaube ich, wirklich bei einigen der Fall.
ja, leider ja. Man hört es ja auch immer wieder, wenn man mal, wie gesagt, vereinzelte Sachen liest oder reden hört. Also, wie gesagt, also von dem Punkt möchte ich mich komplett in 100.000% distanzieren. Also, wer da ein Problem mit hat, der, weiß ich nicht, der soll sich einschließen. Aber als Person, das muss man sagen, ist er auch streitbar, weil er, glaube ich, auch sehr bewusst polarisiert, weil er weiß, welchen Standpunkt er in dieser, und ich sage bewusst, in dieser Welt hat. Denn Lewis Hamilton ist der vielleicht sogar erste große Weltstar der Formel 1, der eben in dieser modernen Art von Bewunderung, nämlich Social Media, Fernsehen, wirklich global als Phänomen auftritt. Er hat auch mich persönlich schon zur Weißglut gebracht. Also das muss ich auch sagen, wenn der Mann sich bei damals waren es ja noch 20 Rennen, 20 Mal ans Mikrofon stellt und sagt, hier sind aber die tollsten Fans der Welt. Da bist du halt manchmal ein bisschen geneigt, das nicht mehr ernst zu nehmen. Wenn er nach einem Unfall mit Fernando Alonso in Spa mir dann von einem gewissen Kevin Scheuren abends der Quote mitgegeben wird, Lewis Hamilton ist froh, dass er diesen Unfall überlebt hat. Ja, auch dann neige ich dazu, ein bisschen Extremismus in Ausschmückung, Populismus vorwerfen zu wollen. Aber das gehört irgendwo auch zu ihm dazu. Er ist der Glamour-Boy. Er bewegt sich in dieser Welt der Reichen und Schönen. Und das ist auch nicht verwerflich. Also ich kann mich daran erinnern, dass viele sich damals sehr dran gerieben haben, dass er teure Goldketten getragen hat, teure Uhren und Party gemacht hat. Und da zeigt mir einer einen jungen Menschen, der mit 22 Multimillionär wird, der sich dann in sein Landhaus setzt und bei der Gartenarbeit sitzt. Also das war auch schon wieder viel, viel Neid, viel Missgunst, die Lewis Hamilton da entgegengeschlagen ist. Und rein sportlich hatte er eben diese Phase. Er hat damals wirklich einen Fernando Alonso böse, böse angegriffen. Er hat es nicht geschafft, ihn zu schlagen. Klar, vielleicht auch so ein bisschen damals China-Boxeneinfahrt, das ist so ein Ding. Aber es war seine erste Saison. War dann über Jahre über jeden Zweifel erhaben. Valtteri Bottas hat es versucht und versucht und versucht, hat 6 Versionen von sich geupdatet und ist nicht in die Nähe gekommen. Sebastian Vettel, da haben wir auch gerade drüber gesprochen, ist auch gescheitert an Lewis Hamilton. Das muss man auch so sagen, zumindest in der neuen Ära. Und von den Titeln her, von den Erfolgen her, einer der größten aller Zeiten, ein Mensch, der viel bewirkt hat auch, und das ist vielleicht dann auch immer schwer allen zugefallen, wenn du eben mit deiner Meinung teilweise auch ein bisschen ab vom normalen Weg gehst, das ist ja bei Sebastian Vettel dasselbe, Lewis Hamilton hat auch Themen aufs Tapet gebracht, wie die Diversität, wie im Rassismus, wie Vielfalt, die bei vielen, die da eben ein Problem mit haben, wie wir gerade besprochen haben, ja, dann halt eben negativ aufstößt und hat aber, glaube ich, die Formel 1 und auch wenn er für mich persönlich heute nicht mehr der Faktor ist, also ich glaube, eine Formel 1 heute ohne Lewis Hamilton würde funktionieren, da bin ich überzeugt von. Ich glaube aber, dass ohne Lewis Hamilton die Formel 1 diesen Weg, den sie jetzt hat, nicht einschlagen hätte können. Lewis Hamilton hat, und das darf man ihm nie vergessen, die Formel 1 in dieses Zeitalter eingeführt. Er hat die Formel 1 salonfähig gemacht, er hat die Formel 1 in den Mainstream gebracht, er hat wichtige Themen aufgezeigt, die heute in der Gesellschaft eben auch Wichtigkeit haben. Und ich glaube, dafür alleine gehört Lewis Hamilton bei allem, was man auch gegen ihn sagen kann. Also so ehrlich muss man sein, er hat seine Momente, wo man die man ihm ankreiden kann, aber das muss man sagen, jeder Formel 1, wenn der in Zukunft die Formel 1 eben in diesem Maße wahrnehmen kann über Social Media, hat das auch ein Stück weit Lewis Hamilton zu verdanken.
Kommen wir zu Platz 4 und zu einem echten Pionier, Juan Manuel Fangio, der Formel 1 Weltmeister der Jahre 1951, 54, 55, 56 und 57 auf Alfa Romeo, Maserati, Mercedes und Ferrari. Der Mann mit der größten Siegquote in der Formel 1. Von 51 Rennen hat er 24 gewonnen und damit 47% seiner Rennen gewinnen können. Juan Manuel Fangio, der Argentinier, der als absolute Legende gilt im Sport, in der ersten Formel-1-Saison dabei war und nicht der erste Weltmeister war, das war Alberto Ascari, ne? Das vergessen auch einige, also viele glauben auch, dass Juan Manuel Fangio der erste Weltmeister gewesen sei, aber dem war nicht so und trotzdem ist Fangio aufgrund seiner langjährigen Formel-1-Tätigkeit und dem, was er dem Sport auch gegeben hat und dem Motorsport generell, ein Pionier, wie gesagt. Und vielleicht wäre die Formel 1 nie so groß geworden, wenn es Fangio nicht gegeben hätte. Und wie viele Jahre hat Michael Schumacher genau diesen Rekord gejagt von Juan Manuel Fangio, diesen 7. Titel zu holen, oder den 6. Titel zu holen, um Fangio zu überholen. Und da sind wir wieder bei dem, was unsere Hörerinnen und Hörer so besonders macht. Ne? Sie vergessen diese Generation nicht, sie vergessen diese frühen Fahrer nicht. Alberto Ascari wurde auch von einigen von euch genannt, aber nicht von so vielen, dass er es in die Top Ten geschafft hat. Wie habe ich überhaupt diese Top Ten zusammengestellt? Ich habe eure Listen genommen, deswegen auch per E-Mail, in eine Excel-Datei gepackt und von 1 bis 10 Punkte verteilt. Ja, damit dann halt klar ist, okay, das sind die Top 10. Also der erste hat 10 Punkte bekommen, der letzte hat 1 Punkt bekommen und so ging das dann immer munter hin und her und Ascari hat es nicht geschafft. Fangio hat es geschafft, auf Platz 4 sogar, vor Lewis Hamilton. Denn es gab kurz vor Schluss noch ein paar Einsendungen von euch und die haben Fangio vor Hamilton gesetzt, denn davor wäre Hamilton vor Fangio gewesen. Und da sieht man auch mal, ne, in welchen Sphären wir uns hier bewegen. Von Fahrern, die von sich gegenseitig wahrscheinlich sagen würden, also auch ein Fangio, wenn er noch leben würde, würde wahrscheinlich über Lewis Hamilton staunen, über die Erfolge, die Hamilton gefeiert hat, über Michael Schumacher staunen, über die Erfolge, die Schumacher gefeiert hat. Und Platz 4 in dieser Liste, finde ich, ist ein Top-Ergebnis, insbesondere für einen Fahrer der allerersten Ära der Formel 1.
Ja, ganz genau. Kevin, ich muss dich tatsächlich einmal korrigieren, entschuldige, aber der erste Formel-1-Weltmeister war tatsächlich Giuseppe Farina.
Giuseppe Farina, ja.
Ja, bevor hinter die normalerweise widerspreche ich Kevin nicht.
Nein, aber
für mich ist jetzt Ascari der erste Weltmeister. Ja, ihr wisst das, ich widerspreche Kevin nicht.
Aber wir sind nicht so, dass wir es rausschneiden. Wir lassen es einfach drin. Wir lassen es drin. Ich bin jetzt gerade rot angelaufen, weil es mir so unangenehm ist, weil das müsste ich eigentlich wissen. Aber dann wiederum, ne? Das ist authentisch. So bleibt
aber
es.
Aber du wirst lachen, den Fehler mache ich auch oft. Wenn ich im ersten Moment denke, ich auch immer
danke,
an Ascari.
Danke, dass du mich jetzt rettest. Ja, danke, dass du mich rettest.
To be honest. Nein. Ja. Ich wollte aber diesen wunderbar herrlichen Ansager für Fangio nicht unterbrechen. Deswegen rücke ich erst jetzt meine Sprache raus. Aber vergessen wir das jetzt. Es ist geschehen. Wir vergessen die letzten 3 Minuten, in denen ich hier. Fangio. Finde ich auch wie bei Jim Clark, ich finde es toll, dass er es in die Liste geschafft hat. Auch da hat man natürlich relativ wenig Bezug, was Rennaction angeht, was Manöver angeht, weil man eben diese Rennen damals nicht gesehen hat. Ich glaube, ikonisch sind diese Bilder, wenn als die Mechaniker noch in der Kurve standen und die Fahrer mit Wasser beschüttet haben aus dem Eimer, damit sie da nicht untergehen. Ich glaube, es war auch Fangio, Kevin, und jetzt kannst du dich wieder rehabilitieren. Es war doch auch Fangio, der entführt wurde, oder nicht, vor einem Grand Prix.
Ich meine
Fangio, ne? Argentinischer Nationalheld. Und ja, also sportlich kann ich euch jetzt nicht viel zu ihm erzählen, außer das, was Kevin gerade aufgelistet hat. Aber ich glaube, wenn man die Leute hört, die über ihn reden und auch was er für eine Bedeutung hat für die Leute in seinem Land. Und wir sehen ja jetzt bei einem Franco Colapinto, mit Verlaub, er ist momentan sicher, hat in Miami ein super Rennen gehabt, aber einem Sportler, der jetzt nicht wirklich den Eindruck macht, dass er Argentinien ins neue Zeitalter der Formel-1-Weltmeisterschaften führen kann, was dieser Optimismus und diese Euphorie, die seine Fans, und ja, auch da gibt es viele, die man kritisieren muss für ihre Art und Weise, aber am Ende des Tages sieht man, dass in Argentinien auch ein großer Hunger nach der Formel 1 ist, weil man eben einen der größten des Sports in seinem Land beheimatet hatte und seitdem auch danach lechzt, wieder Formel 1 zu haben. Und von daher glaube ich auch toll, dass er so weit nach vorne geschafft hat in der Liste. Und das zeigt, glaube ich, auch wirklich die Weitsicht unserer Hörerinnen und Hörer und macht mich auch dann ein Stück weit stolz, dass man wirklich heute auch über solche Fahrer sprechen kann. Wie gesagt, mein Wissen über Juan Manuel Fangio beschränkt sich jetzt auf Statistiken, weil ich ihn einfach nie habe fahren sehen und auch die Bilder aus dieser Zeit rar sind. Aber ich glaube, diesen Mann, ähnlich wie auch Jim Clark, nicht zu vergessen, das zeugt von dem, was Formel 1 auch ausmacht, nämlich dieser schmale Grat zwischen Geschichte und Gegenwart.
So, dann haben wir Platz 3, kommen auf das Treppchen und da haben wir Max Verstappen. Und da muss man sagen, ein Mann, der noch nicht so lange in der Formel 1 dabei ist, aber dann gleichzeitig wieder lange in der Formel 1 dabei ist, schon vierfacher Weltmeister ist und mit Sicherheit die ganz großen Rekorde angreifen wird in den nächsten Jahren. Da bin ich mir fast zu 100% sicher, dass Max Verstappen auch diese 7 Titel angreifen wird, wenn es ihm da möglich ist mit den Autos, die er noch fahren wird. Ansonsten, ja, wird es vielleicht so eine Vettelnummer. Ne? Dann hat er 4 Titel und danach ist nicht mehr so viel. Aber die Formel 1 entwickelt sich ja weiter. Dieses Jahr passt ihm die Formel 1 nicht so sehr. Nächstes Jahr könnte schon besser werden, denn wir nehmen am Freitagnachmittag auf und soeben wurde bekannt, dass nächstes Jahr nicht mehr 50-50-Split ist, sondern eher so 60-40. Also 50 kW extra auf den Turbo, auf den Verbrennermotor und 50 kW weggenommen dann vom Elektromotor, macht so ungefähr einen 60-40-Split. Also wieder mehr Fokus auf den Turbo, auf den Verbrenner. Und das wird Max Verstappen natürlich besonders freuen, da sind wir sicher. Und vielleicht mit dem, was Red Bull Powertrains Ford ja aufgebaut hat, dann ab nächstes Jahr wieder die Saison von Max Verstappen. Dazu aber nächste Woche mehr hier bei Starting Grid. Max Verstappen selber, der schießt sich immer weiter in die Riege der ganz großen Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Einige sagen das auch, dass er der beste Formel-1-Fahrer aller Zeiten ist. Von den Zahlen her ist es ja noch nicht. Also das ist ja immer noch dann Lewis Hamilton. Aber fahrerisch bei dem, was Max Verstappen so bewegt, heute kam auch ein Video raus, wie er ja in Fuji diesen Super GT gefahren ist im Regen und nach ein paar Runden schon schneller war, als der, der es eigentlich professionell macht und fährt dann eine Nürburgring-Nordschleife, mal eben ein paar Siege ein, Sim-Racing. Also was Max Verstappen bewegt, das bewegt er schnell und bewegt er gut. Und der dritte Platz zum Zeitpunkt der jetzigen Karriere zu den 10 größten Formel-1-Fahrern zu zählen für die meisten von euch da draußen, spricht für sich. Ja? Und auch da, es gibt Leute, denen geht es auf den Sack, wenn wir Max Verstappen über den grünen Klee loben. Aber was sollen wir denn tun? Was sollen wir denn tun, wenn wir einen der besten Formel-1-Fahrer in unserer Ära sehen dürfen, in unserer Generation sehen dürfen, wie er Formel 1 lebt, wie er Formel 1 fährt und wie er die Formel 1 auch besser machen will mit seiner Kritik und jetzt auch mithelfen will, das ganze System wieder ein bisschen auf die Bahn zu lenken, was die Formel 1 wirklich ist, der pure Motorsport, dieser pure Wille, die letzten Tausendstel rauszuholen. Deswegen der dritte Platz für Max Verstappen zum jetzigen Zeitpunkt. Und wenn man, also ihr könnt euch jetzt schon denken, wer die nächsten beiden sein werden, ne? Wer auf Platz 2 und Platz 1 steht. Aber noch ein paar Jahre weiter und ich glaube, der klettert auch noch mal ein bisschen.
Ich muss jetzt vorsichtig sein, bevor mir wieder vorgeworfen wird, dass ich zu oft Max Verstappen sage. Also er, dessen Name nicht genannt werden darf. Du weißt schon, wer. Ja, Max Verstappen ist wie damals Lewis Hamilton als Naturgewalt in die Formel 1 gekommen. 2016 mit seinem ersten Sieg im ersten Rennen fürs große Team Red Bull Racing, glaube ich, ein auch nicht dagewesenes Erlebnis, hat die Formel 1 im europäischen Raum, oder sagen wir mal, auch hier in den Benelux-Staaten, glaube ich, richtig neu angefacht, nach Michael Schumacher vielleicht sogar wirklich. Jeder, der schon mal bei einem Formel-1-Rennen in den letzten Jahren war, weiß, dass Max Verstappen eine große Anhängerschaft hat und wirklich auch die Rennstrecken dieser Welt mit Eintrittskarten ausstattet, mit gekauften Eintrittskarten durch seine Fans. Sportlich war schon immer klar, dass er ein Ausnahmetalent ist und jetzt in den letzten Jahren wurde, glaube ich, auch eben, als uns ein bisschen bewusst wurde, dass der Red Bull gar nicht so gut ist, wie wir immer geglaubt haben. Und auch jetzt durch seinen Einsatz im Sim-Racing, im GT3, zeigt sich, dass da jemand ist, der einfach für dieses Autofahren geboren wurde. Und das ist was ganz Besonderes und man muss ihn nicht mögen. Aber ich glaube, man muss schon eingestehen, bei aller Sympathie oder Antipathie, die man da haben kann, dass das eine Jahrhunderterscheinung ist. Einer, der von seinem Vater Jos Verstappen scheinbar nur für diesen Grund überhaupt ausgebildet wurde, um der krasseste, ich sag's mal so, Rennfahrer aller Zeiten zu werden. Es gibt ja dieses Video, wo Max Verstappen Jos mitnimmt in einem Renault RS01 auf Spa und Jos Verstappen irgendwann so immer in der Runde merkt, was sein Sohn einfach für ein Monster geworden ist auf der Strecke. Und all das zeigt schon, dass wir es da mit einem zu tun haben, über den wir, glaube ich, in vielen, vielen Jahren, ähnlich wie wir heute Juan Manuel Fangio und Jim Clark die Ehre erwiesen haben, glaube ich, dass man in weiteren 50, 60 Jahren bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de, wenn dann zukünftige Moderatorinnen oder Moderatoren über die Formel 1 sprechen, dass man da über Max Verstappen sprechen wird. Und das muss man respektieren. Und ich bin immer jemand, der sportliche Leistung akzeptiert und respektiert. Er ist ein streitbarer Charakter. Natürlich hat die erste WM 21 auch nicht dazu beigetragen, dass er es leicht hatte, als Weltmeister in der Formel 1 Welt anzukommen. Aber ich glaube, er hat bewiesen, dass er ein ganz großer ist und dass er jetzt auch kämpft, auch wenn er sich da meiner Meinung nach auch extrem im Ton vergriffen hat mit seiner Aussage. Aber ich rechne ihm auch da hoch an, dass er eben darum kämpft, weil ich glaube schon, dass es ihm wichtig ist, den Sport nach den Vorstellungen, die er halt hat und die matchen ja, wie wir das festgestellt haben, mit vielen Leuten, einfach weiterzuentwickeln und den auch leben möchte. Und ich glaube auch, wir werden noch viel von Max Verstappen sehen. Ich bin sehr gespannt, ob wir ihn mal in einem anderen Auto sehen. Das ist für mich vielleicht die größte Frage, die in seiner Karriere noch aufbleibt.
Dann haben wir den zweiten Platz und ja, was soll man sagen? Es war knapp zwischen ihm und dem Erstplatzierten. Wirklich nur wenige Punkte haben gefehlt zwischen den beiden. Auf Platz 2 ist Ayrton Senna. Ayrton Senna, der für viele von euch die absolute Nummer 1 war, aber nicht genug, denn es gab noch einen, der vor ihm steht. Da müssen kein Geheimnis draus machen, wer es ist. Michael Schumacher. Ja. Aber es war spitz auf Knopf. Ayrton Senna Weltmeister 88, 90, 91, alle Titel auf McLaren. Es fehlt eigentlich nur noch ein Ferrari. Nicht nur ein Ferrari Drive, sondern auch ein Ferrari Titel eigentlich für ihn. Und wer weiß, was passiert wäre nach Imola 94, wenn er die Saison bei Williams beendet hätte. Vielleicht wäre er zu Ferrari gegangen, statt Michael Schumacher. Zur Saison 96 oder vielleicht sogar noch früher. Vielleicht wären die beiden ja mal zusammengefahren bei Ferrari. Irgendwie ist ja das eine der größten What-If-Stories. Wie wäre diese Fehde in Anführungsstrichen zwischen Ayrton Senna und Michael Schumacher ausgegangen? Ayrton Senna, der schon früh erkannt haben soll, dass Michael Schumacher ein richtig großer werden kann und demnach auch schon früh diese Reibung mit ihm gesucht hat. Er brauchte das auch, weil der, mit dem er sich so gerieben hat über viele Jahre, der war weg. Mit Alain Prost. Das war quasi sein Intimus, sein Erzfeind, seine Hassliebe im Formel-1-Fahrerlager. Und so ein bisschen baute sich das 94 schon so auf mit Michael Schumacher und davor. Aber so richtig sollte sich das nie zeigen. 161 Rennen, 80 Podien, sein erstes damals, 84 im Tolman. Die Kupplung dieses Autos, die habe ich hier bei mir zu Hause liegen. Und das ist ein besonderes Stück Formel-1-Geschichte, dass ich hier mein eigen nennen darf. Und ich bedanke mich nochmal recht herzlich an den Hörer, der mir damals unglaublich, dass er mir das geschenkt hat, aber ich weiß das sehr zu schätzen und halte das in großen Ehren. Ayrton Senna, Aura, Legende und auch ein Grund dafür, dass die Formel 1 sicherer geworden ist. Und das ist eigentlich das, was mit sein größtes Erbe ist, muss man sagen. Denn sein tödlicher Unfall 94 in Imola, so tragisch er war und so tragisch dieses ganze Wochenende war, wir dürfen Roland Ratzenberger nicht vergessen, der auch an diesem Wochenende verstorben ist. Es war eine Zäsur für die Formel 1, es hat die Formel 1 nachhaltig verändert, es hat den Bezug zur Sicherheit nochmal gestärkt und ich glaube, vieles von dem, was ihm damals passiert ist, ist mitgenommen worden als Lehre für das, was man verändern muss an der Formel 1 und deswegen ist für mich dieser Tod von Ayrton Senna auch etwas, was er sich, glaube ich, gewünscht hätte, wenn man ihn fragen könnte, nämlich die Formel 1 weiter nachhaltig zu verändern. Er hat sich auch mal mit Balestre damals in die Haare bekommen, wenn es darum ging, gefährliche Situationen in der Formel 1 zu verhindern, dem damaligen FISA-Präsidenten, bevor es dann die FIA wurde. Gibt es ja auch legendäre Videoaufnahmen am Hockenheimring zum Beispiel, als die beiden diskutiert haben beim Fahrerbriefing. Und ja, Ayrton Senna, es ist once in a lifetime, ein Charakterkopf. Wir haben oft das Wort streitbar benutzt und das gilt für Ayrton Senna auch. Also interessant, dass auch die Top Ten in weiten Teilen auch streitbar sind. Und so ein charismatisches Enigma, das war Ayrton Senna auf jeden Fall. Und ja, zweiter Platz für ihn, direkt hinter Michael Schumacher. Sehr passend, wie ich finde.
Ich bin ja, das muss ich immer sagen, ich bin ja mit Ayrton Senna aufgewachsen. Posthum, leider Gottes. Mein Papa war glühender Verehrer von Ayrton Senna. Also die ersten Jahre meiner Formel-1-Geschichte waren trotzdem Ayrton Senna geprägt. Ich habe gerade gesagt, diese 1985er VRS, das war Estoril 85, der erste Sieg von Ayrton Senna war da drauf verewigt. Meine zweite war dann 1991, die Weltmeisterschaft. Da hat mein Papa auch ein bisschen Zensur betrieben, denn er hat mir diese unstreitbare von 1991 mit auf den Weg gegeben und nicht 1990 oder 88, wo ja auch das Streichergebnis so ein bisschen geholfen hat. Ja, und ich bin mit Ayrton Senna sozialisiert und an die Formel 1 rangeführt worden. Meine ersten Modelle, die ich früh bekommen habe, waren Ayrton Senna. Und was ich heute hier noch in Ehren halte, für mich ganz besonders, ich kann es ja auch mal vorholen. Ihr werdet sehen, die Proportionen passen nicht vom Design her, weil es tatsächlich ein Selbstbau ist. Mein Papa, gelernter Maler und Lackierer, das war damals unser Projekt, das haben wir gemacht, das Visier noch schwarz lackiert. Und, das war was ganz Besonderes, Ayrton Senna bei uns im Hause. Eine absolute Legende. Mein Papa, egal über welchen Formel-1-Fahrer wir gesprochen haben, jahrelang weigerte mein Papa sich irgendwie anzuerkennen, dass es auch andere gute außer Ayrton Senna gibt. Aber ja, es ist was ganz Besonderes und ist für mich Teil meiner Kindheit, ehrlicherweise, weil das so dieses erste Eintauchen in den Sport war. Und wenn man sich dann posthum wirklich mit ihm beschäftigt, mit dem, wir müssen jetzt das Sportliche, das werden ja viele kennen, aber auch, was er bewirkt hat. Also mir hat mal ein Freund erzählt, der in Brasilien war und auf dem Friedhof war, wo Ayrton Senna begraben ist. Es kommen heute noch Leute hin und weinen bitterlichst am Grab von Ayrton Senna. Der Mann war in Brasilien ein Nationalheld. Er stand größer als, glaube ich, jeder andere in Brasilien für eine Hoffnung auf eine sehr zerrütteltes und ein sehr gebeuteltes Volk, was sich nach Freiheit gesehnt hat, nach besseren Zeiten. Und er war dieser Heilsbringer. Er war, und das beschreibt jeder, der über ihn spricht, er war eine Aura. Du hast gerade das Wort Aura gesagt. Ich glaube, besser beschreibt es nicht. Und hat am Ende letztendlich, so traurig sein Tod ist, immerhin dafür gesorgt, dass die Formel 1 wirklich sicherer geworden ist mit diesem schwarzen Wochenende von Imola. Ich hätte ihn sehr ultra gerne, also ich hätte ihn ultra gerne erlebt, ich hätte ihn ultra gerne gesehen, auch dieses Was wäre wenn. Und wie tief das echt in mir verwurzelt ist, ist mir wirklich bewusst geworden, als das erste Mal, ich glaube, das hatte ich dir dann auch geschrieben und Sascha, dieser Trailer zu dieser Netflix-Serie kam. Und diese ersten Bilder mit dem Lied Forever Young, was auch so ein absoluter Emotion-Catcher bei mir ist. Und ich hatte eine Gänsepelle und hatte sofort schon, ich habe gesagt, also wenn ich die Serie gucke und ich habe sie geguckt, am Ende, ich werde mit Tränen in den Augen da sitzen. Das ist einfach dann zu viel für mich. So dieses Thema, dieses Lied und auch diese ja doch liebevolle Aufwendung da dieser Serie, die da gemacht wurde. Und es ist einfach so, Ayrton Senna für mich die Basis meiner Formel-1-Leidenschaft. Auch wenn ich ihn, wie gesagt, leider nie persönlich erlebt habe. Von daher, Senna sempre und ja, auf jeden Fall sehr verdient auf diesem Platz.
Kommen wir also zu eurer Nummer 1, zum für euch größten Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Und es war eigentlich absehbar, dass es Michael Schumacher werden wird und er ist es auch geworden. Am Ende ein Erdrutschsieg für ihn, gleichwohl Ayrton Senna nicht weit weg war, aber weit genug, um Michael Schumacher da nicht zu gefährlich zu werden. Siebenfacher Weltmeister, 94, 95 und dann 2000 bis 2004. Es ist unbestritten eine der größten Formel-1-Karrieren aller Zeiten. Eine Formel-1-Karriere, die ja eigentlich auch auf einer Lüge aufbaut. Ne? Denn sein erstes Formel-1-Rennen damals in Spa, da wurde ein bisschen geflunkert. Ja? Und er ist diese Strecke ja nie gefahren. Aber früh war klar, dass Michael Schumacher ein Ausnahmetalent ist. Bereits im Kartsport wurde das klar, Gruppe C Langstrecke wurde es klar. Mercedes Juniorfahrer damals mit Heinz-Harald Frentzen und Karl Wendlinger gewesen. Und der Schritt in die Formel 1 folgerichtig. Es war nur eine Frage des Wenns und des Wanns, aber nicht des Obs. Ja? Also die Karriere im Nachhinein dann, der schnelle Wechsel von Jordan zu Benetton. Einfach noch ein bisschen Schwierigkeiten bei Benetton gehabt, muss man sagen, 93, aber dann 94 der erste Weltmeistertitel, 95 der zweite Weltmeistertitel und dann 96 der Wechsel zu Ferrari. Der 95er Benetton für mich immer noch einer der schönsten Formel-1-Autos, wenn nicht das schönste Formel-1-Auto, das ich kenne. Das ist mein Auto sozusagen. Das hatte ich damals als kleines Modell in meiner Schultüte bei der Einschulung, hat meine Mama damals geholt. Und ja, für mich legendär, fährt da jetzt Timo Glock mit dem Design beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Deswegen ist das mein Lieblingsauto beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring auch, kann ich anders sagen. Und ja, Ferrari, ne? Die ersten Jahre bei Ferrari, die waren nicht einfach. Es war erst eine richtige Schrottkiste, die er da hatte, 96, hat aber trotzdem in Spanien im Regen seinen ersten Sieg feiern können für Ferrari. Und das zeigt ja auch mal, was Michael Schumacher drauf hat. Ne? Dann 97, das Duell gegen Jacques Villeneuve im Williams, Jerez, der Rammstoß, die Disqualifikation der Saison und ja, so ein bisschen bröckelte die Legacy von Michael Schumacher dann schon. 98 und 99, das Duell gegen Mika Häkkinen. Ein Duell, das wir auch schon aus den Juniorenserien von Michael Schumacher kannten. Die beiden waren auch, und das meinte ich vorhin, respektvolle Erzfeinde. Ne? Legendäre Duelle zwischen den beiden, aber immer auf Augenhöhe, immer wie Gentlemen umgegangen miteinander und mit der Situation umgegangen. Und 99, der Beinbruch in Silverstone, ihr wisst ja, ne, da war ich im Schwimmbad und so, ne, unvergessen die Geschichte. Und 2000 dann der Titel im Ferrari, endlich Weltmeister auf Ferrari, Jacques Schulz, der ihn zum Weltmeister geschrien hat in deutschen Morgenstunden und danach, ja, eine Ära, die er geprägt hat mit Ferrari. Dann das Karriereende 2006, großer Preis von Brasilien, das letzte Rennen und dann das Comeback. Im Mercedes 2010 müsste es gewesen sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hätte auch keiner gedacht, dass das passiert. Ja? Und trotzdem hat er wichtige Aufbauarbeit geleistet für die Erfolge, die Mercedes später gefeiert hat. Hat Nico Rosberg, glaube ich, wichtige Lektionen erteilt, auch im mentalen Bereich, die Rosberg später geholfen haben, Lewis Hamilton zu schlagen. Und umso tragischer ist es dann, was nach dem Skiunfall war, nämlich nichts mehr um Michael Schumacher. Und für viele ein Nationalheld, und vermutlich ist er das auch. Ich glaube, es gibt wenige Leute in Deutschland, die so eine Anerkennung genießen, wie es Michael Schumacher tut. Vielleicht noch Franz Beckenbauer, der auch schon verstorben ist, und Angela Merkel, die noch lebt, die das auch hat. Michael Schumacher im Sport über jeden Zweifel erhaben. Aber auch er hatte seine streitbaren Momente. Schummel, Schumi, ne? Das ist ja auch einer dieser Sprüche, die man kennt. Nicht auf der ganzen Welt beliebt Michael Schumacher, auch nicht bei allen Formel-1-Experten beliebt dieser Michael Schumacher. Damon Hill kann da ein Lied von singen. Und trotzdem in Deutschland, glaube ich, ohne Zweifel der Fahrer für die allermeisten, mit denen die so rund um unseren Geburtsjahrgang geboren worden sind, groß geworden sind, über Väter, über Onkel oder wo auch immer. Und unvergessen, Michael Schumacher, keep fighting, Michael, das gilt Tag für Tag aufs Neue. Und ja, wir können nur gratulieren zu diesem Votum von euch da draußen, zum größten Formel-1-Fahrer aller Zeiten, Stand jetzt. Ja, und wer weiß, wo das in ein paar Jahren sein wird, Dennis. Aber ich glaube, über Michael Schumacher wurde schon so viel gesagt. Und man kann eigentlich nie genug sagen über die Legacy, die Michael Schumacher hinterlässt.
Er hat die Formel 1 in Deutschland einfach geprägt wie kein anderer. Wenn ich mich, wie gesagt, daran erinnere, früher sonntags, wenn Formel 1 lief, da waren die Straßen hier leer. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Dann saß Deutschland vorm Fernseher und ein ganz besonderer Fahrer, einer definitiv der größten der Geschichte dieses Sports. Ja, er hatte seine Momente und ich bin auch immer ein bisschen traurig, ehrlicherweise, dass ich, als ich 1997 angefangen bin, das mit Formel 1 schauen wirklich aktiv, dass mir dieser Rammstoß in Jerez vielleicht auch irgendwie verwehrt hat, selber Teil dieser Schumania zu werden, weil ich Michael Schumacher heute, trotz allem, dass ich ihn als Kind jetzt nicht so angefeuert habe, extrem bewundere, weil ich glaube, wenn man sich dann, als Kind ist man ja noch sehr emotional. Also ich habe gesehen, wie er Jacques Villeneuve abgeschossen hat. Ich fand den blauen Auto schön. Ich war böse und habe das als Kind dann so ein bisschen mitgetragen, dass ich eben dann hinterher Häkkinen und Alonso angefeuert habe. Ehrlicherweise muss ich jetzt gestehen. Aber wenn man sich dann später im Erwachsenenalter, wo diese kindliche Emotion auch so ein bisschen verflogen ist, damit auseinandersetzt, dass dieser Mann mit Reifen, die andere weggeschmissen haben, auf dem Kart den Leuten um die Ohren gefahren ist, aus einfachsten Verhältnissen kommend, jede Möglichkeit genutzt hat und auch immer bescheiden war, immer sehr, sehr menschlich und ein Liebender. Und das haben wir auch in der Doku gesehen. Und ich glaube, das hört man auch aus jedem Wort seiner Kinder, Mick und Gina, raus. Ein liebender Vater. Und das berührt mich dann auch wenn ich dann diese Videos sehe, wie er mit Mick als kleinem Jungen, das hat mich wirklich hart getroffen. Und da ist dann auch jeder kindliche Rivalität, die man dann so ein bisschen zu den Schumacher-Fans aufgebaut hat, auch verflogen, weil er war ein wichtiger, für seine Familie und Freunde ein großartiger Mensch, sportlich einer über jeden Zweifel erhaben. Klar, er hat er hat gekitzelt, er hat, aber das macht Max Verstappen heute nicht anders, das hat ein Ayrton Senna nicht anders gemacht. Bei Schumacher war es über eine sehr lange Zeit so, weil er auch sehr, über eine sehr lange Zeit, und das darf man, ist vielleicht sogar das Beeindruckendste, dass er über eine extrem lange Zeit eben vorne mitgefahren ist und Titel geholt hat. Er hat da sicher seine Momente gehabt, die man allgemein hin als unsportlich bezeichnen würde. Aber ich glaube, das, was Michael Schumacher geleistet hat für die Formel 1, ganz persönlich sein Weg in die Formel 1, und dass ja wir vielleicht, Kevin, beide auch hier nicht sitzen würden und diesen Podcast machen dürften, wenn Michael Schumacher die Formel, also Deutschland nicht wach geküsst hätte beim Thema Formel 1. Vielleicht wäre es immer noch eine Randsportart, über die abends in der Sportschau kurz berichtet werden würde. Und genau das hat Michael Schumacher verhindert. Der hat die Formel 1 groß gemacht. Der hat RTL, die RTL-Übertragungen waren geprägt von Michael Schumacher. Du hast gerade auch Jack Schulz damals bei Premiere angesprochen, dieses 2000er-Rennen. Man kann das, glaube ich, erst wirklich später fassen und verstehen, was Michael Schumacher ausgelöst hat in diesem Land. Und deswegen auch von meiner Seite aus nur Respekt für Michael Schumacher, auch keep fighting, Michael. Also man kann es ihm nur wünschen, ihm und seiner Familie. Und ja, auch wenn es dann leider, und vielleicht war das so ein bisschen auch der Punkt, der seinem Sohn Mick Schumacher eine vielleicht weitreichendere Formel-1-Karriere verwehrt hat. Vielleicht hätte es Michael gebraucht als Strippenzieher, als Mentor. Das hätte ich schön gefunden, weil mich eben, wie gesagt, diese Bilder von Michael mit seinem Sohn, diese Zuneigung und Liebe, die man da spürt, echt berührt haben. Das hätte ich mir natürlich gewünscht, aber am Ende des Tages, glaube ich, trotzdem absolut verdienter Platz 1. Ein Mann, der die Formel 1, wie gesagt, geprägt hat wie kein anderer.
Und damit machen wir den Deckel drauf auf dieses Take, sehr lang. Ja, aber es war eigentlich absehbar, dass, wenn man über die 10 größten Formel 1-Fahrer für euch spricht, die Zeit sich nehmen muss, um das auch wertzuschätzen. Fassen wir also zusammen. Auf Platz 1 Michael Schumacher, Platz 2 Ayrton Senna, Platz 3 Max Verstappen, Platz 4 Juan Manuel Fangio, Platz 5 Lewis Hamilton, Platz 6 Niki Lauda, Platz 7 Alain Prost, Platz 8 Sebastian Vettel, Platz 9 Fernando Alonso und Platz 10 Jim Clark. Das sind eure 10 größten Formel 1-Fahrer aller Zeiten. Wir machen jetzt eine kurze Pause, ihr könnt mal durchschnaufen, und dann sprechen wir über unsere beiden Listen. Allerdings nicht in der Länge, in der wir es jetzt gemacht haben. Ein bisschen kürzer, ein bisschen kompakter, damit wir nicht ganz in die Überlänge heute gehen. Ihr könnt uns aber gerne euer Feedback zukommen lassen zu euren eigenen Listen. Wie sieht vielleicht eure aus, die ihr jetzt nicht per E-Mail eingereicht habt? Schreibt sie gerne unter unsere Social-Media-Kanäle. Wir sind auf Instagram, auf X, auf Facebook, da könnt ihr uns finden. Aber auch in unseren Gruppen, Starting Grid F1 Fans auf Facebook. Kommt da gerne rein. Wir haben auch einen Mitglieder-Chat, da könnt ihr über den Facebook Messenger mit vielen aus der Community chatten. Starting Grid Fans auf Telegram natürlich, legendäre Gruppe, und der Discord-Channel. Der ist auch geschaltet, da könnt ihr euch auch gerne an den Diskussionen beteiligen. Sind wir auch sehr auf eure Listen gespannt. Für die, die jetzt keine Mail geschrieben haben, trotzdem eine Möglichkeit, auch ihre Listen einzureichen. Also, kurze Pause, und dann geht's hier weiter bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, begrüßen euch sehr herzlich zu den 10 größten Formel 1 Fahrern aller Zeiten. Ja, jetzt kommen unsere Listen. Vorher aber noch ein Hinweis in eigener Sache. Dennis hat es ja vorhin schon, oder wir beide haben es ja so ein bisschen angerissen. Es gibt uns auch auf YouTube. Wenn ihr also jeden Mittwoch den Starting Grid Podcast auch als Vodcast sehen möchtet und da zum Beispiel sehen wollt, wie das Buch von Niki Lauda aussieht oder der Helm von Ayrton Senna aus dem Hause Lewandowski, dann einfach mal den Link anklicken, den wir in den Shownotes haben, bei YouTube abonnieren, auf die Glocke hauen und dann keines unserer Videos auch verpassen. Jeden Mittwoch gibt es Starting Grid als Vodcast auf YouTube und montags als Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, verschiedene Podcast-Apps eurer Wahl, sucht Starting Grid. Abonniert Starting Grid, wo ihr könnt, haut auf die Glocke. Bei Spotify zum Beispiel geht das wunderbar, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, sobald eine neue Ausgabe online ist. Immer montags, nicht immer früh morgens, insbesondere wenn dann jetzt die Überseerennen sind wie in Kanada, dann werden wir immer so an den Nachmittag, Abend gehen. Aber wenn jetzt sowas ist wie heute, wo kein Formel-1-Wochenende ist, versuchen wir immer direkt früh morgens euch die neueste Ausgabe zu kredenzen, damit ihr damit schön zur Arbeit fahren könnt, zur Schule oder wo auch immer ihr Starting Grid hört, und rezensiert und kommentiert.
Im Religionsunterricht.
Stimmt.
Der beste Kommentar. Der beste Kommentar.
YouTube war das, glaube ich. Ne?
Bei Instagram haben wir einen Kommentar bekommen. Sehr cool, dass die neue Folge da ist. Ich höre sie dann im Bus zur Schule und im Religionsunterricht.
Ja, spitze. Also, Religionsunterricht, gelbe Mappe. Nicht vergessen.
Gelbe Mappe. Ja. Und kurz einmal angemerkt, Kevin, verzeih mir, für alle, die das YouTube-Video der heutigen Ausgabe sehen, ich drehe mich so oft aus dem Bild, weil ich schwer krank bin und mir die Nase putzen muss. Ich habe eine Männergrippe. Okay, schick, aber genug Mitleid erhascht. Ich meine, klar, ihr könnt mir alle gute Besserungen in den Kommentaren
geben. Wir brauchen Aktion, Leute. Kommentiert doch gerne mal. Also, dann könnt ihr zumindest kommentieren, wie wir unsere Listen jetzt zusammengestellt haben. Und wir machen das jetzt nicht so wie bei euch, dass wir Platz für Platz jetzt durchgehen werden. Wir werden euch erstmal unsere Listen jeweils vorlesen. Also Dennis wird gleich einen Anfang machen, seine Liste vorlesen und dann so ein bisschen die Beweggründe euch darlegen, warum er welchen Fahrer auf welchen Platz gesetzt hat. Dann diskutieren wir ein bisschen darüber, dann machen wir meine Liste, / meine Listen und dann machen wir den Laden dicht. Also Dennis, dann erzähl mal, wie hast du deine Top-10-Fahrer eingeteilt und wie sieht deine Liste aus?
Also meine Liste erstmal ganz, ganz einfach runtergelesen. Auf Platz 10 Nelson Piquet, auf Platz 9 Mika Häkkinen, auf Platz 8 Nigel Mansell, auf Platz 7 Alain Prost, Platz 6 Niki Lauda, Platz 5 Lewis Hamilton, Platz 4 Michael Schumacher, Platz 3 Max Verstappen, Platz 2 Fernando Alonso, Platz 1 Ayrton Senna. Jetzt habe ich ja vorhin eingangs schon gesagt, es ist eine von mir emotional angelegte Liste. Deswegen nimmt mir bitte keiner übel, dass es bei mir Michael Schumacher zum Beispiel nur auf Platz 4 geschafft hat. Das hat einfach damit zu tun, dass Ayrton Senna und Alonso eben für mich meine Helden sind. Ja, was kann man groß sagen? Sie deckt sich tatsächlich relativ gut an manchen Stellen mit der unserer Hörerinnen und Hörer. Also ich glaube, Lauda Hamilton hatte ich, glaube ich, in der komplett genauso. Nelson Piquet, natürlich der, wir haben das Wort heute so oft benutzt, der streitbarste Charakter. Ich glaube, ein über jeden Zweifel erhabener Formel-1-Fahrer, der auch oft ein bisschen wegen seines Charakters vergessen wird, dass er dreimal Weltmeister wurde. Unter anderem der erste Turbo-Weltmeister 1983. Der in seiner Art und Weise gerade seinen Konkurrenten gegenüber sehr oft den Ton absolut nicht getroffen hat. Ich glaube, dagegen war der eben genannte Ausrutscher von Niki Lauda wirklich noch klein, weil da wurden wirklich Leute beleidigt. Die Ehefrau von Nigel Mansell war unter anderem. Auch Lewis Hamilton hat es ja Jahre später da auch noch einen sehr zwielichtigen und blöden Kommentar, den man... Ich bin jetzt kein Experte für brasilianische Sprache, aber ich würde sagen, das Wort ist schon sehr böse behaftet und könnte man auch als rassistisch dann eben tendieren. Also Nelson Piquet sicher jemand, der als Vorbild für die Jugend und ähnliches, auch ganz berühmt, glaube ich, sein Ausraster am Hockenheim, wo er, ich weiß nicht mehr, wie der Konkurrent hieß, der ihn da getroffen hat am Heck, aber da auch eine Prügelei angefangen hat im Kiesbett.
Salazar.
Ja, Salazar, genau. Ich habe... Ich muss wieder kurz ausschwenken, es tut mir leid, ich weiß, wir haben schon Überlänge. Ich hatte eine Kassette, die hieß Thrills and Spills. Das war wirklich nur eine Komplikation von Unfällen und irgendwelchen Slapstick-Einlagen von Marshals, die ein Feuer löschen wollten und dreimal gestolpert sind oder so. Das war offiziell damals von dem Broadcaster der Formel 1 und da war die Szene auch. Und ich habe sie als Kind natürlich sehr lustig empfunden. Heute weiß man aber, dass das hatte schon auch damit zu tun, dass Nelson Piquet sich nicht immer unter Kontrolle hatte und vielleicht auch nicht den nötigen Respekt vor den Kollegen hat. Aber was man auch nicht vergessen...
Da habe ich auch eine Geschichte zu, nämlich es gab mal eine CD oder eine Kassette, ich weiß es nicht genau, was es war, da ging es auch um den großen Preis von Deutschland. Und da wurde auch genau über dieses Rennen erzählt. Nelson Piquet auf Brabham BMW und so, und also wirklich erzählt von einigen Journalisten damals. Und da erinnere ich mich auch noch dran, dass ich da nämlich zum ersten Mal von dieser Prügelei gehört habe, dass er da mit Salazar in der Schikane zusammenstieß und dass da die kleinen Fisticuffs gab, wie man auf Englisch sagen würde.
Ja, also wie gesagt, eine legendäre Szene der Formel 1, muss man so sagen, auch wenn moralisch vielleicht zwielichtig. Und was man, glaube ich, aber auch bei Nelson Piquet nicht vergessen darf, eben, ich habe es gesagt, dreimal Weltmeister, auch teilweise legendäre Manöver und wenn ich mich sogar recht erinnere, der erste Fahrer der Geschichte, der 200 Grand Prix gefahren hat. Zu einer Zeit, in der wir noch nicht 24 Rennen hatten, sondern viel, viel weniger. Von daher hat das für mich in die Liste geschafft. Mika Häkkinen, den hatten wir auch bei der Hörerinnen- und Hörerliste nicht. Einfach der Gentleman's Driver, der Letzte, der irgendwo noch verhindert hat, dass diese Schumacher, und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern rein sportlich, der verhindert hat, dass Michael Schumacher sich da krönt. Einer, den ich immer durchweg positiv wahrgenommen habe und der vielleicht auch gar nicht so in das Bild der anderen passt, weil er eben nicht so streitbar war. Mika Häkkinen war eigentlich, obwohl er aus dem hohen Norden kam, so ein bisschen der Sunnyboy der Formel 1, Everybody's Darling. Ich kann mich da wirklich an nicht großartig Negatives von ihm erinnern. Ja, Nigel Mansell, der britische Löwe, irgendwie der unvollendetste Charakter so ein bisschen in der Formel 1, aber am Ende der einzige in der Geschichte, der Formel 1 Weltmeister und IndyCar Champion gleichzeitig war. Das hat er nämlich geschafft nach seinem Abgang 92. Und ja, er hat eben gegen die Besten gekämpft. Er hatte Leute wie Piquet, Prost als seine Teamkollegen, die ihm immer wieder auch so ein bisschen Fähigkeiten abgesprochen haben. Siehst zum Beispiel, er wäre ein sehr schlechter Testfahrer, ein sehr schlechter Entwicklungsfahrer. Aber, und das ist so das, was mich an ihm beeindruckt hat, er hat gegen alle Widerstände immer weitergemacht. Er hat ja wirklich teilweise Pech gehabt. Teilweise sich auch ein bisschen blöd angestellt im Vernehmen nach, in Kanada 91 zum Beispiel. Steht er jetzt wieder bevor, Kanada, also wo er da schon in den letzten Kurven angefangen hat, dem Publikum zu winken und dem Vernehmen nach das Auto dann abgewürgt hat. Und Nelson Piquet übrigens, der den Sieg abgestaubt hat. Ja, dann gut, Prost, Lauda, Hamilton, Schumacher, Verstappen, Alonso, Senna, da habe ich glaube ich alles zu gesagt, aber das waren noch so die ich ein bisschen anders habe, meine letzten 3, 8, 9, 10. Da würde mich auch interessieren, was sind eure Meinungen dazu und vielleicht auch Kevin, was sind deine Meinungen zu den dreien, die ich jetzt noch reingeholt habe?
Also Nelson Piquet, ich muss sagen, ist einer derer, die ich am weitesten von mir wegsehe, so, weil es ist natürlich ein unbestritten guter Formel-1-Fahrer gewesen, aber es war jetzt keiner, den ich auch in meine Top 10 geholt hätte. Also weder in meine sehr emotionale Top 10 noch in die Top 10, wo ich versucht habe, da irgendwie so die Waage zu halten aus Generationen und so, weil ich fand den immer fies. Also ich fand den irgendwie immer fies. Der war erfolgreich, aber irgendwie immer fies. Auch wenn man den dann so gesehen hat, später dann auch. Und ich finde, ich meine, dass er sich im Ton vergreift, das ist einfach zu verurteilen, ja. Und ich glaube, das ist leider einer, der denkt das auch so, was er sagt. Und das macht es halt so problematisch. Anders als Niki Lauda, der, glaube ich, jetzt das nicht so gedacht hat, was er gesagt hat, sondern hat geredet, wie ihm die Schnauze gewachsen ist und war natürlich aus seiner Zeit raus. Aber ich glaube, Nelson Piquet lebt noch in seiner Zeit und das gefällt mir nicht. Gleich, wo man, glaube ich, sportlich schon Argumente finden kann, ihn zu den Top Ten zu zählen. Und einige von euch hatten ihn auch in den Top Ten, kann ich sagen. War aber dann nicht genug. Auch Jackie Stewart war bei einigen von euch in den Top Ten und ist nicht in die Top Ten am Ende reingekommen, weil es nicht ganz gepasst hat. Mika Häkkinen, ja. Mika Häkkinen ist super interessant, weil ich glaube, es war Adelaide 93, dieser heftige Unfall, den er hatte. Ne? War es 93? Also wo er auch, muss man sagen, extremes Glück hatte, dass er das überlebt hat. Ich glaube, es war 93 Adelaide. Ich muss das mal ganz kurz nachgucken. Sonst mache ich noch den zweiten Fehler hier. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Adelaide 95 war der Unfall. War das 95?
Das war schon, war das nicht im Rot-Weiß? Das war, glaube ich, im Rot-Weiß.
95. Plan, ne? 95. Ja. Okay. Adelaide 95. So herum. Okay. 93 war Adelaide seine Hammer-Qualifikationsrunde, wo er der fliegende Finne wurde. Adelaide 95, wo er wirklich Glück hatte, dass er diesen Unfall, aber gab es noch gar kein Handsystem oder sowas, weitestgehend unbeschadet übersteht. Und ist nicht ganz unbeschadet geblieben, auch in Zeiten seines Restlebens immer noch Nachwehen davon zu spüren. Und dieses Duell gegen Michael Schumacher auf einem extrem hohen Niveau und auch menschlich auf einem extrem hohen Niveau. Deswegen auch, weil ich jetzt nicht der größte Schumi-Fan war damals, aber auch nicht der größte Häkkinen-Fan. Also das weiß ich noch. Mein Papa war natürlich immer großer Michael Schumacher-Fan. Mein Bruder väterlicherseits war Häkkinen-Fan und ich war, weiß ich nicht, ich glaube so 97, 98 war ich schon eher Ralf Schumacher-Fan irgendwie, weil ich auch diesen Jordan total geil fand und weiß ich nicht, ob da schon so Züge sind. Man möchte nicht das Gleiche machen wie sein Vater immer. Das ist bei mir nicht Michael Schumacher war. Aber Häkkinen ist bei mir auch in beiden Listen zu finden. Nigel Mansell ist auch bei einigen von euch vorgekommen, ist auch einer dieser Honorable Mentions im Endeffekt geworden, der es nicht in die Top 10 geschafft hat, neben Stewart und Piquet. Und ich habe sein Buch gelesen, Staying on Track, eines der besten Bücher eines Formel-1-Fahrers, die ich bisher gelesen habe. Kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Extrem spannend. Sowieso ein extrem spannender Charakter, dieser Nigel Mansell, ne? Der einen ganz eigenen Kopf hatte, eine ganz eigene Art und Weise, sich selber auch zu sehen, auch im Vergleich mit seinen Konkurrenten im Feld und auch sein Standing zu sehen. Also er hat immer sehr viel auf sich gehalten und war jetzt für mich nicht der größte Gentleman, muss man sagen. Hat, glaube ich, immer zuerst sich gesehen und dann die Sintflut. Und wenn dann einer mitgekommen ist durch die Flut, dann, ja gut, da war das halt so. Und wie dieser Kanada-Moment, den du angesprochen hast, ist natürlich irgendwie ein Stück weit auch das, was Mansell war. Von sich schon so eingenommen, dass er in solchen Situationen irgendwie abgeschaltet hat. Und dann genau sowas passiert ist. Ne? Und das hat ihn besonders gemacht. Red 5, du hast den Williams angesprochen, der bei dir im Hintergrund steht, auch so ein bisschen diese Legendenbildung, die ihm natürlich zuteil kam, auch wegen seiner Erfolge in der Kart-Serie, die auch nochmal oben drauf kam. Also in Amerika war ja auch hoch erfolgreich dann noch. Und deshalb ist er schon, finde ich, einer der größten Fahrer aller Zeiten, aber ist auch bei mir nicht in die Top 10 gekommen. Also auch nicht in die Top 10, wo ich versucht habe, das alles so ein bisschen zusammenzubringen. Deswegen finde ich es gut, dass du sie drin hast, weil du damit was hast, was keiner hat. Zumindest nicht in diesen großen Listen, die wir jetzt aufmachen. Finde ich sehr gut und spannend finde ich bei dir auch, dass Michael Schumacher ähnlich wie bei mir es nicht mal in die Top 3 geschafft hat. Das ist vielleicht auch so ein bisschen unser Aufwachsen zu irgendwie so ein bisschen zuzuschreiben und dass wir jetzt nicht die beiden größten Michael Schumacher Fans auf der Welt sind, was aber auch okay ist und das meinten wir am Anfang, ne? Es ist vollkommen in Ordnung, es ist überhaupt nicht, es geht jetzt nicht darum, dass wir auch euch sagen, hey, Michael Schumacher kann doch nicht der größte Fahrer aller Zeiten sein. Doch, kann er. Wenn er für euch der größte Fahrer ist, dann ist er für euch der größte Fahrer. Also ich finde es cool, dass du sie in den Top 10 dabei hast, weil ich sie eben nicht drin hatte und sie es auch nicht in die großen Listen geschafft haben von unseren Hörerinnen und Hörern.
Ja, cool. Dann bin ich jetzt mal wirklich gespannt, Kevin, auch auf deine Listen. Also schieß doch mal los.
Ja, also es ist ein bisschen schwierig gewesen für mich, ne? Weil ich habe eine Liste versucht, wie schon mehrfach angesprochen, zu schreiben, die mehrere Generationen und Ehren versucht zu verbinden. Gleichzeitig konnte ich mich auch da nicht davon freimachen, natürlich Grundsympathien mit einzubeziehen. Und das ist es halt am Ende des Tages. Es ist ja eine subjektive Liste. Es ist eine Liste von Fahrern, mit denen du auch was verbinden kannst. Und trotzdem habe ich versucht, es so zu machen, dass ja auch ein Stück weit diese Klasse, selbst bei Fahrern wie Senna, die ich nicht gesehen habe, mit reinkommt. Das ist aber nicht meine Hauptliste. Meine Hauptliste ist wirklich die, wo ich sage, das sind die Fahrer, die mich seit 1997 am längsten begleitet haben, als Kind und als Jugendlicher und dann auch nachhaltig beeindruckt und beeinflusst haben. Und das werdet ihr auch vor allem bei meiner Nummer 1 merken, weil ich glaube nicht, dass das lasse ich gleich mal, da bist du dann gleich derjenige, der das mal tippen darf, wenn meine Nummer 1 ist und mal gucken, ob du es richtig tippst. Also ich beginne erstmal mit der Liste der Fahrer, die ich eingeordnet habe, aufgrund dessen, was sie geleistet haben und versucht, das zusammenzubringen. Auf Platz 1 Ayrton Senna, auf Platz 2 Michael Schumacher, auf Platz 3 Lewis Hamilton, auf Platz 4 Max Verstappen, auf Platz 5 Sebastian Vettel, auf Platz 6 Juan Manuel Fangio, Platz 7 Niki Lauda, Platz 8 Fernando Alonso, Platz 9 Mika Häkkinen und Platz 10 Nico Rosberg. Und alleine da seht ihr, glaube ich, schon, also Nico Rosberg kommt mir ja in der Gesamtbetrachtung seiner Karriere eh zu schlecht weg. Ja, also der Mann hat ganz schön was geleistet in der Formel 1, von dem Zeitpunkt, der also reinkam, bis hin zu seinem großen Triumph 10 Jahre später, als er 2016 Weltmeister wurde und seine Karriere beendet hat. Der hat ja dreimal Michael Schumacher geschlagen, muss man auch deutlich sagen. Er hat Lewis Hamilton am Ende geschlagen. Er hat es natürlich einige Male vorher nicht geschafft, aber er hat auch wirklich einen großen Triumph gefeiert mit dem Titel 2016. Und bei Sebastian Vettel will man in der Liste vielleicht auch sagen, wenn das mit eurer vergleicht, wo der ja auf Platz 8 gelandet ist, dass der so hoch nicht einzuschätzen ist. Und da sind wir dann irgendwo ein Stück weit auch wieder bei dem, was man selber mitnimmt über all die Jahre. Das ist aber mal die Liste derer, wie ich sie so über die Generationen eingeschätzt hätte. So, und jetzt kommen wir zu dieser emotionalen Liste, zu dem, was halt die größten Formel-1-Fahrer für einen selber sind, Dennis. Und da würde mich mal interessieren, was glaubst du, wen habe ich auf Platz 1 gesetzt?
Ich schwing gerade hin und her. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich bitterlichst verhauen, aber ich glaube, wenn ich deine Formel-1-Zeit mal Revue passieren lasse, ich würde tatsächlich bei Sebastian Vettel ehrlicherweise rauskommen.
Okay.
Bin ich da sehr weit weg?
Warte mal ab.
Okay.
Ja, warte mal ab.
Okay, okay, jetzt.
Platz 10, Jenson Button. Platz 9, Kimi Räikkönen. Platz 8, Mika Häkkinen. Platz 7, Charles Leclerc. Platz 6, Nico Rosberg. Platz 5, Fernando Alonso. Platz 4, Michael Schumacher. Platz 3, Max Verstappen. Platz 2, Lewis Hamilton. Und Platz 1, Sebastian Vettel. Ja, du kennst mich einfach. Kennst mich einfach. Aber es ist ja so, Sebastian Vettel ist für mich einfach der Fahrer, der mich in meiner Jugend am meisten mitgenommen hat. Ne? Und das habe ich auch immer wieder erzählt, das habe ich auch mal für die neu dazugekommen sind, erstmal schön, dass ihr dabei seid und vielleicht auch für euch kurz die Geschichte. Als ich vor einigen Jahren mit Christian Nimmervoll für Formel1.de zum ersten Mal im Fahrerlager war, hatten wir ein Interview mit Dr. Helmut Marko am frühen Morgen zum Frühstück und danach, als wir das Interview gemacht haben und wir runtergegangen sind, habe ich mich bei Dr. Marko persönlich bedankt, dass er Sebastian Vettel in die Formel 1 geholt hat, weil ich glaube, ohne Sebastian Vettel würde es mein Formel 1 Interesse so nicht geben, würde es diesen Podcast nicht geben, würde es das, was ich beruflich mache, nicht geben und deswegen bin ich Sebastian Vettel unheimlich dankbar und Red Bull auch irgendwo ein Stück weit dankbar dafür, dass sie Sebastian Vettel gepusht haben, weil Sebastian Vettel einfach damals, als er in die Formel 1 kam, für mich, als ich so mit 16, 17 dann das alles noch ein bisschen anders wahrgenommen habe, als es mit Michael Schumacher der Fall war, weil ich eben nicht der größte Michael Schumacher-Fan war, aber Red Bull Racing und Sebastian Vettel, das war so frech, das war so unbekümmert, das hat mich total abgeholt und die Erfolge von Sebastian Vettel habe ich gefeiert, ich habe die Misserfolge, da habe ich gelitten, ich hätte mir auch gewünscht, dass er im Ferrari Weltmeister wird, ich habe den Wechsel zu Aston Martin nicht verstanden, weil das eigentlich gar nicht zu Sebastian Vettel passte, aber was er charakterlich auch noch für eine Entwicklung durchgemacht hat, eine Zeit lang war ich von ihm total genervt, weil er wie ein patziges Kind war, als es bei Red Bull nicht lief. Und dann hast du immer mehr gemerkt, der wird erwachsener, der kümmert sich um andere Themen auch, der wird weitsichtiger, die Ferrari-Jahre, es war viel, viel angenehmer. Und ich persönlich finde genau, deshalb ist auch Lewis Hamilton meine Nummer 2. Ich mag es, wenn Fahrer auch noch ein bisschen was außerhalb der Strecke machen und wenn Fahrer auch über den Tellerrand hinausschauen. Das können viele nicht mögen und das finde ich auch vollkommen fair, weil die sagen sich, die sollen fahren, die sollen die Schnauze halten und Motorsport machen. Mir imponiert es aber, wenn Menschen wie Vettel, wie Hamilton ihre Reichweite nutzen, um für wichtige Zwecke zu werben und das auch leben und das auch authentisch leben. Und das ist was, was Sebastian Vettel auf jeden Fall tut. Und Sebastian Vettel ist einfach der Fahrer, der mein Formel-1-Leben am meisten beeinflusst hat. Und demnach ist er da für mich in den Top 10. Lewis Hamilton auf der 2 ist klar, Max Verstappen auf der 3, der ist natürlich rasant gestiegen, ne? Und das ist einfach auch sportlich, finde ich, zu erklären. Man muss nicht mit allem einverstanden sein, wie er sich gibt, man muss nicht mit allem einverstanden sein, vor allem auf der Strecke. Ja, neben der Strecke finde ich ihn super cool. Ich finde, wenn man in seine Streams guckt, ist das immer sehr witzig und sehr unterhaltsam und könnte mir auch vorstellen, mit ihm mal eine Dose Red Bull zu trinken. Aber auf der Strecke ist das halt nicht immer so mein Ding, was er macht, ne? Und trotzdem muss man sagen, ich glaube, dass Max Verstappen on peak besser ist als Michael Schumacher und wahrscheinlich auch der beste Fahrer aus dieser Liste ist, ne? Also die ich da aufgestellt habe. Und deswegen auf einer rein sportlichen Liste wäre er mit Sicherheit auf 1, aber es ist eben mehr dabei als unser Sportliche. Nico Rosberg habe ich sogar ein bisschen höher erst eingeschätzt, aber dann dachte ich mir, okay, Fernando Alonso ist dann doch nochmal so dieses eine bisschen größer, weil ich eben so großen Respekt davor habe, wie er auch in den anderen Rennserien performt hat, ne? Und wie er das angenommen hat und wie er sich da präsentiert hat und auch die Formel 1 ja ein bisschen repräsentiert hat auch, ne? Also auch in der IndyCar-Serie. Rosberg trotzdem für mich ein unterbewerteter Fahrer, der zu wenig Lob dafür bekommt, was er geleistet hat, der finde ich, als TV-Experte auch eine gute Figur macht, insbesondere bei Sky UK. Da höre ich ihm unheimlich gerne zu und mag es auch, wie er bei Sky Deutschland Ralf Schumacher immer mal so ein bisschen Paroli bietet und das nicht so stehen lässt, was er sagt, sondern auch da ein bisschen triezt und ärgert. Charlie Clair, kann man darüber diskutieren, wenn man das dann mit Häkkinen, Räikkönen, Button, drei Weltmeister hinter ihm hat. Aber ich bin einfach unglaublich großer Fan von Charlie Clair und glaube, wenn er mal wirklich dieses Auto hat, dieses Rocket Ship hat, was er unterm Hintern hat, dann wird er auch nach ganz oben fliegen. Dann wird er auch den Titel holen. Da bin ich mir einfach so sicher, weswegen er für mich vom fahrerischen Potenzial und von dem spektakulären Stil, den er hat, auch über Häkkinen, Räikkönen und Button steht. Und Jenson Button, das hätte auch gut und gerne ein Heinz-Harald Frentzen sein können, das hätte auch gut und gerne ein Ralf Schumacher sein können, das hätte auch gut und gerne jemand anders sein können. Aber Jenson Button ist einfach Weltmeister geworden mit einer Karriere, die eigentlich auch nie eine Karriere hätte sein sollen, wenn man ehrlich ist. Ne? Also wie oft er zurückgekommen ist auch, wie oft er enttäuscht wurde auch von Leuten und dass er dabei geblieben ist und auch die Phase, als sein Papa immer häufig mit dabei war, Pink for Papa, war ja damals auch dieses, das was entstanden ist nach dem Tod von seinem Vater. Und natürlich hat das was mit mir gemacht, eben weil ich auch so eine enge Verbindung zu meinem Vater habe und man sich ja dann so reinversetzen konnte in diesen Stolz, den Papa Button hatte auf seinen Sohn. Und er ist vielleicht auch einer der unterbewertetsten Formel-1-Weltmeister. Lando Norris hätte ich auch noch da reinnehmen können, ja, aber wo machst du dann den Cut? So, und was ist so für dich wichtig? Und da kommt Norris bei mir halt nicht vor irgendwie, obwohl das komisch wirkt, ne, wenn man die letzten Jahre so verfolgt, auch hier im Podcast. Ich habe mich sehr schwer getan, diese Liste zu machen. Ich habe sie nach bestem Wissen und Gewissen verfasst und hätte sie noch 10-mal umschreiben können und wäre noch 10-mal auf neue Argumente gekommen für Fahrer X oder Fahrer Y. Aber ja, das ist meine Liste. Was sagst du dazu?
Ich finde sie sehr cool. Ich finde sie sehr cool, weil es so ein bisschen, und ich habe ja schon lange, bevor ich hier mit dir diesen Podcast machen durfte, ja auch dir eben zugehört. Und viele Sachen haben sich für mich auch aus den Jahren heraus jetzt dann zusammengesetzt tatsächlich. So die Geschichte, die du erzählst. Ja, Jenson Button, kann ich immer nur wieder dazu sagen, meine erste Formel-1-Kappe war eine Renault F1-Kappe von Jenson Button tatsächlich noch. Die von Fernando Alonso gab es damals noch nicht. Im Juni 2003, als ich am Nürburgring war mit meiner Familie. Und dann habe ich mir die Jenson Button-Version von 2003 ausgesucht. Also von daher habe ich auch irgendwo dann eine immerwährende Beziehung zu Jenson Button. Ja, dass Sebastian Vettel, wir haben uns ja damals, das Bild hängt ja auch hier hinter mir, wo wir uns bei dem Red Bull Fest gesehen haben, wo Sebastian Vettel ja gefahren ist und da hast du ja auch gesagt, wie viel du mit Sebastian einfach verbindest und dass das für dich auch ein sehr besonderer Moment ist. Von daher, er war jetzt bei auch mir.
Das Foto mit ihm zu haben, ne? Also aus Ungarn
zum genau, Beispiel, ja.
Jahr, wo er sein Karriereende bekannt gegeben hat und wir dann bei dem bei dieser Presserunde waren im Aston Martin Motorhome und es mir danach so wichtig war, dieses Foto mit ihm zu bekommen. Weil er einfach mein Fahrer ist, ja, und das ja, und dann auch da in Stralsund ihn begleiten zu dürfen, mit ihm auch darüber reden zu dürfen, das ist einfach besonders, ja.
Und das Einzige, wo ich mir tatsächlich jetzt nicht sicher gewesen wäre bei dir, wäre wirklich Lando Norris gewesen. Aber da auch mal die Frage, hat überhaupt jemand Lando Norris jetzt, also ernsthaft jetzt, das soll nicht reißerisch klingen, jemand Lando Norris schon in der Top 10 gehabt?
Ja, ein paar hatten Lando Norris, okay. Ein paar hatten Charles Leclerc und ein paar hatten sogar Nico Hülkenberg.
Okay, cool.
Ja, also es war bunt gemischt bei den aktuellen Fahrern, sind wirklich relativ wenige dann auch reingekommen, aber es war hin und wieder mal einer dabei und da unter anderem Norris, Leclerc und Hülkenberg.
Und das weißt du ja, er wird ja sicher zuhören, mein Bruder wird sehr begeistert sein, dass Charles Leclerc es in deiner Liste geschafft hat, denn er ist ja glühender Fan.
Ja, und nochmal, ne, um das zusammenzufassen und auch so langsam die Schleifchen drum zu machen um die heutige Ausgabe. So eine Liste, ne, die ändert sich ja auch. Also so eine Liste, die wird sich mit Erfahrungen ändern, die wird sich mit neuen Fahrern ändern, die wird sich über die Jahre ändern, die wird, wenn man Sachen erfährt, über eine gewisse Saison sich vielleicht auch nochmal ändern. Aber wichtig ist einfach, dass man jedem seinen Spaß an so einer Liste auch lässt, weil genau das soll es sein, Spaß. Generell soll Formel 1 einfach auch Spaß sein und ein bisschen den Ernst rauszunehmen, auch wenn es eine ernsthafte Sportserie ist. Am Ende wollen wir uns auch unterhalten lassen, ein Stück weit, ne? Und auch so eine Ausgabe soll dann unterhalten, deswegen bitten wir euch in den Kommentaren, fair zu bleiben. Das bleibt ihr in den allermeisten Fällen auch, das wissen wir. Wir lieben unsere Community, wir sind stolz auf unsere Community und ich denke, wir wissen auch, wie ihr das oder ihr wisst, wie ihr das einzuschätzen habt, wenn so eine Sendung gemacht wird. Wir werden in der Sommerpause nochmal so eine Listensendung machen, weil ich finde das ganz interessant, sich auch damit auseinanderzusetzen, vielleicht nochmal eine What-If-Liste, die größten What-If-Stories der Formel-1-Geschichte oder die besten Teams, ja, die Lieblingsteams von euch, sowas in der Richtung, die Strecken, ja, die Lieblingsstrecken, die Top 10 Lieblingsstrecken. Also da ist ja wirklich Tür und Tor offen für genau solche Ausgaben, die man auch mit eurem Input so gut machen kann, wie sie eben sind. Deswegen vielen Dank nochmal für eure Listen, vielen Dank nochmal für eure Teilnahme. Das wissen wir sehr zu schätzen. Und ja, Dennis, vielen Dank auch für deine Liste. Wir werden das Ganze natürlich auch noch aufbereiten dann für Social Media, damit ihr auch nochmal einen Überblick habt, wer was gesagt hat, wer wen auf welchen Platz gesetzt hat. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute und hören uns dann nächste Woche wieder. Sprechen dann über die News, über die es zu sprechen gilt, nämlich unter anderem die Anpassung des Motorensplits für die Saison 2027. Da werden noch ein paar Informationen sicherlich rauskommen. Die ein oder andere News aus der Silly Season vielleicht und natürlich auch euren Fragen. Wir wollen nächste Woche so ein bisschen Q&A auch machen. Das heißt, wenn ihr Fragen zur Formel 1 habt, dann könnt ihr natürlich gerne auch ein paar Fragen stellen, die wir dann gerne beantworten werden. Und deswegen vielen Dank. Schöne Woche dir, Dennis, und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder.
Ja, ich freue mich drauf. Auch an dich danke. Hat sehr viel Spaß gemacht, diese Ausgabe. Und dir und natürlich all unseren Hörerinnen und Hörern von mir aus eine traumhaft schöne Woche.
Bis zur nächsten Ausgabe von Starting Grid. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.